Ah, Titelvorschläge, könnte mal noch jemand antworten, bitte.
Ach, du meine Güte.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Nee, Quatsch. Ihr hört Nach Hause mit dem Benz. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und weil Weihnachten eh nichts los ist und alle da sind und alle Zeit haben, sind auch alle dabei. Fangen wir ganz vorne an, den Ladies first. Hallo Erik.
Lady ist.
Bin so lustig. Erik reagiert natürlich prompt nicht. Erik!
Wenn du sagst Ladies first.
Ja, ich weiß.
Oh. Da sind ja wieder Schenkelklopfer.
Ja.
Mensch, zum Einstieg schon so eine Krache hier rausgehauen. Das kann ja noch mal besser werden. Hallo, liebe Hörer.
Wenn ihr jetzt nicht ausgemacht habt.
Ich bin froh, dass wir noch mit da sind. Ja.
Hallo Ann-Marie.
Alex ist auch da. Hallo Alex.
Nee, der kommt zum Schluss dran. So. Hallo Ann-Marie.
Hallo. Ja, hallo Daniel, hallo, ja.
Ja, hallo liebe Hörer, ich bin Daniel, Single und wohne nicht in Berlin, weiß nicht was. Ach, egal, was Scherz. Ach Mensch, hier, ja, es macht doch alles keinen Spaß hier.
Hallo, hier die 8 Stunden.
Mensch,
Zeit, dass das Jahr zu Ende
und Alex, hallo Alex.
Jetzt kriege ich wieder keinen Witz.
Nee, darf ich ja nicht, dann bin ich wieder nicht lustig.
Also ein Dorfwitz.
Ja, ein Dorfwitz kriege ich jetzt nicht. Den Influencer aus Düsseldorf, hallo Alex.
Guten Tag.
Ja, ganz sicher, so geht das. Tag, sachlich, kurz, nicht drüber aufgeregt. Wir haben 3 Serien ausgesucht. The Long Road Home, Mr. Mercedes und das neue heiße Ding aus Deutschland, Dunkel, Dark Chocolate oder so ähnlich. Ihr merkt schon, ich habe nichts getrunken. Irgendwie muss man ja ein bisschen hier Stimmung reinkriegen bei den 3 Stimmungsträgern, die wieder mit dabei sind. Ann-Marie, du hast Smilf weitergeguckt, zu Ende geguckt. Ich bin nicht dran geblieben, ich weiß nicht. Fangen wir mal so an.
Nee, ich habe als Info, wir haben ja beim letzten Mal Smilf gesprochen und die wurden jetzt in eine 2. Staffel verlängert. Das war mein
Bist du dran geblieben? Müssten ja bloß 2-3 Folgen mehr sein.
Ja.
Und Asche auf mein Haupt, ich habe Will und Smith, wollte ich schon sagen. Mann. Will und Grace, immer noch nicht reingeguckt. Tut mir leid. Dafür habe ich bis zur Folge 5 von, wie hieß diese andere ganz tolle Serie, Staffel 2, wollen wir letztes Mal kurz drüber. Nein.
Stranger Things.
Ja, und ich muss sagen, ab Folge 5 entwickelt es langsam Sogwirkung. Also 5 Folgen brauchte ich. Aber jetzt bin ich wieder drin. Heißt, ich habe eine Woche lang nichts geguckt. So sehr drin, aber davon mal abgesehen. Sonst irgendwelche News? Habt ihr irgendwas gesehen, was sich lohnt zu sehen?
Ich guck. Bitte? Nee, bitteschön. Ladies first.
Siehst du, so ein Witz trägt, ne? Durch den ganzen Podcast hindurch.
Ich bin jetzt fast durch mit Enterprise, also nicht mit der neuen Version hier, die auf Netflix kommt, sondern quasi mit der alten Enterprise, Star Trek Enterprise.
Der Original? Also der.
Ich finde es echt gut. Also nicht die allererste mit Captain Kirk, sondern die letzte, die vor der aktuellen Netflix-Staffel.
Ach, hier mit der Dame als Captain.
Mit Captain Archer und so. Und jetzt schon 4. Staffel in der Mitte. Das hat ja, glaube ich, 4 Staffeln und ich finde es ziemlich gut. Die haben dann auch ab der einen Staffel haben sie angefangen, so einen durchgehenden roten Faden zu machen, so eine durchgehende Storylinie. Und das haben sie auch beibehalten dann bei der 3. Staffel, haben sie auch wieder was Neues etabliert und ich echt gelungen.
Du musst ja echt viel Zeit haben. Das sind doch bestimmt 20 Folgen pro Staffel. Wie viele Folgen? 4, 5?
Ja,
4, 5 Staffeln so um?
Staffel. Ich gucke ja schon, wann habe ich das erste Mal davon erzählt? Wann waren das? Vor einem Jahr oder so?
Echt?
Nein.
Ich dachte letzte Woche erst, so kam es mir vor.
Letzte Woche war ich nicht dabei.
Ja, da war vor 14 Tagen.
Wo wir Star Trek besprochen haben.
Ja.
Star Trek.
Naja.
Da habe ich erzählt, dass ich das gucke. Ja, da habe ich ja schon, war ich ja schon irgendwie 2. Staffel. Also ich gucke immer mal 1, 2 Folgen oder so, wenn ich Zeit habe. Klo, nee, habe ich keinen Fernseher.
Echt nicht? Oh, das ist halt groß.
Tablet. In so einer top ausgestatteten Düsseldorfer Hightech.
Jeder wie er verdient hat.
Ja. Aber es gibt das Ding wirklich. Es gibt so digitale Spiegel, wo quasi die Kamera ein Spiegel ist und wo man automatisch quasi dann ein Flatscreen hat, wenn man das möchte. Ja.
Scheiß die.
Kann man, genau, nee, dann nicht scheiß dran, aber kann man auf dem Klo gucken, wenn man möchte. Oder beim Baden oder was auch immer.
Die Zeit bei mir auf dem Klo würde nicht reichen, um da überhaupt, da sehe ich gerade mal hier das Intro und dann ich weiß nicht, was ihr da Kacker. Für Zeiten zubringt auf Toilette, was ihr da tut, aber.
Ja, ein richtiger Mann verweilt mehrere Viertelstunden.
Sein einziger Zufluchtsort. Vor der Familie.
Um von den Kindern weg.
Genau.
Guck mal,
so. Ja, wollen wir jetzt unseren Podcast hier umbenennen in Alte Männer erzählen vom Krieg oder machen wir weiter?
Oh, wahnsinnig gute Überleitung, Anne-Marie. Grandiose. Unbewusst wahrscheinlich, aber trotzdem.
Natürlich.
Grandios.
Überleitung des Tages hier, Mensch. Da musst du mal so einen Jingle einspielen.
Was ich gucke, wenn
ich genau, Entschuldigung.
Das haben wir noch nicht besprochen. Hoffentlich kommt das in der nächsten Podcast-Sis mal. Der neueste heiße Scheiß aus Netflix Town. Ihr Gottlos. Kann ich nur ganz groß empfehlen.
Ja, da schmeißen wir was anderes raus. Wir haben ja nur zwei Serien bis jetzt drin.
Da steht schon Gottlos.
Ja, Gottlos. Wir haben reingeschrieben.
Heißt das denn bei Fall. Netflix? Heißt das Gottlos oder ist das dieses Gottlos?
Ja, ich guck's auf Deutsch.
Ich frage nur, weil ich.
Gottlos.
Weil mir das ja alles nur angezeigt wird auf Englisch. Was dazu führt.
Wie heißt es auf Englisch? Hast du es rausgefunden?
Gottlos. Nee. Also, deswegen. Menschenskinder, irgendwie ist hier keine Disziplin mehr drin. Du musst mehr trinken. Nüchtern sei ja nicht zu ertragen.
Das ist eine Serie über Atheisten, oder?
Auch das, ja. Und Cowboys und Indianer.
Wie viele Folgen?
Cool.
Miniserie. 7 Folgen. Oh. Guck nur noch Miniserie.
Ist ja was für mich.
Aber pro Folge
eine Stunde.
70 bis 100 Minuten.
Das heißt, also guck ich 2 bis 3 Tage dran in einer Folge.
Guckt sie sehr schön. Wirklich. Sehr, sehr schön. Sehr hochwertig. Aber das können wir ja demnächst mal besprechen. Und der zweite neue heiße Scheiß, den ich schon durch habe, ist Angie Grace.
Angie?
Die zweite
Alice Grace?
Alice Grace. Angie. Also wegen Merkel. Das ist ja die zweite Verfilmung von einem Buch von der
Von Margaret Atwood.
Richtig. Und auch richtig gut. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken.
Ohne nicht. Naja, wahrscheinlich hat das der weibliche Teil. Also.
Wegen was?
Nee, also ja, die Serie, da war ich jetzt, weil ich wollte die eigentlich auch im Podcast besprechen und dachte auch, nee, da will ich
nicht. Mega gut. Also richtig, richtig spannend. Die haben wir weggesogen.
Das sind wir.
Ich und mein imaginärer Freund.
Eine bessere Hälfte.
Und deine Kinder.
Meine Kinder, ja. Nee, aber die beiden heißen Scheißes müssen wir mal, werden wir demnächst mal besprechen, denke ich mal. Weil das ist wirklich guter Content im Vergleich zu manchen Serien, die heute so besprochen werden.
Da muss ich mal ein wenig weiter ausholen. Würdest du jetzt aufgrund dieser zwei doch relativ guten Erfahrungen mit Margaret Atwood auch was von ihr lesen? Denn die gute Frau ist ja neben einigen Auszeichnungen, die sie bekommen hat, auch keine blöde. Sehr.
Ich höre mir gerade das Hörbuch hier, Report einem, also Handmaid Job.
Handmaid Job, genau.
An. Ich glaube, lesen ist schon, das ist schon sehr speziell, ne? Also hören kann ich es, aber lesen, das ist schon.
Bist du nicht so dabei?
Nee, das ist schon, die schreibt ja schon sehr eigen und also mit Sicherheit sehr, sehr gut. Aber es ist schon, also, ne?
Wobei bei der guten Frau echt, da habe ich ein Interview mit ihr gehört, echt interessant ist. Also die versucht ja, weil sie halt so ökologisch eingestellt ist und so möglichst wenige auch Signiertermine, also rund um den Globus wahrzunehmen und hat eine Maschine erfunden, mit der sie quasi ferngesteuert Unterschriften geben kann. Das heißt, sie schickt das irgendwie dahin und dann gibt es eine Live-Schaltung. Ja, hat die selber entwickelt irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da war. Ich glaube, die hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, also irgendwas. Mal gucken, bei Wikipedia was drin ist auf die Schnelle. War jedenfalls eine sehr, sehr interessante Frau, so wie sie erzählt hat und was er dazu erzählt hat. Und ja, und die Romane sowieso seit Jahren, die schreibt ja schon, keine Ahnung, seit den 70ern oder noch länger. Richtig gute Sachen. Also,
dann kommt Netflix und dann wird so eine Frau erst richtig populär.
Ach, die war vorher schon berühmt. Braucht's
ja, ich meine, bei so Leuten wie mich und Erik.
Ja, gut. Sag
mal, ich werfe uns beide mal einen Topf jetzt, Erik, aber...
Aber A Handmaid's Tale lief bei Hulu, nicht bei Netflix.
Ja, aber ist ja doch... Ist das bei... Nee, bei Netflix gab's das auch nicht, ne?
Nee, aber die zweite...
Nee, das Alias Grace
gibt's bei Netflix. Ja, nee, großartig. Aber wie gesagt, basiert ja auch auf dem Buch, so viel sei verraten, aber was passiert da nicht auf dem Buch? So, jetzt quasi mit einem kleinen Verzögerung die grandiose Überleitung. Wir wollten ja eigentlich vom Krieg erzählen. Dafür sind wir ein wenig zu jung. Zum Glück können wir hoffen, das kommt auch nie wieder, dass wir in den Krieg müssen. Aber es gibt ja auch zu Friedenszeiten Möglichkeiten, in den Krieg zu ziehen. Davon handelt im Prinzip The Long Road Home. Wobei die auf National Geographic ausgestrahlt wird oder immer noch. Ja, beim deutschen Kanal auch, Alex, oder? Ist das bei Sky irgendwo? Oder im Paket mit drin?
Nee, National Geographic und dann kannst du bei Sky, es ist ja ein Anbieter, kannst du es auf Demand bestellen und gucken.
Genau, und Alex wird uns mal ganz kurz vorstellen, worum es in dieser Serie geht, und dann werden wir ein wenig darüber reden.
Ja, das macht der Alex gerne. Also ich bin da aufmerksam geworden, weil eigentlich die wenigsten haben National Geographic, aber auf den ganzen Sparten-Sendern von dem Sky-Paket, da wurde die doch relativ intensiv angepriesen. Und per se interessiert mich so Sachen doch. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr gute Filme wie keine Ahnung, so wie Private Ryan und Black Hawk Down und so Sachen, die so ein bisschen die auch die schlimmen Seiten des Krieges zeigen und das ging so ein bisschen im Teaser in die Richtung und habe gesagt, komm, da interessiere ich mich doch für und dann gucken wir uns das mal an. Und gesagt, getan, es ist eine achteilige Miniserie. Ich weiß gar nicht auf Anhieb, ob die wirklich auch von National Geographic produziert wurde. Können wir mal nebenher googeln, einer der Anwesenden. Auf jeden Fall geht es um eine Antikrieg, keine Ahnung, ich würde sagen Antikriegsserie, auf einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es um US-Soldaten, um das US-Armee, die in Irak, in Bagdad, sage ich mal, nach der Zeit von dem Fall von Saddam Hussein für in Anführungsstrichen Ordnung gesorgt haben. Das heißt, der Anführer war weg. Ja, der Führer war es ja auch irgendwo.
Führer kommt zurück.
Der Führer war weg und die feinen Amerikaner sorgen halt da ein bisschen um Ordnung. Ob das, ne, ist immer so ein bisschen
zwei Seiten einer Medaille.
Ja, so rum. Ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich streiten. Auf jeden Fall basiert es auf einer wahren Begebenheit, um die Ereignisse um den 4. April 2014. Da ging es so darum, hieß auch, ich lese es auch gerade so nach, ging in die Geschichte, in die Militärgeschichte ein als Black Sunday. Worum ging es? Eine Einheit der US Army ist in Bagdad unterwegs, um eine Abwasser Reparatur oder eine Abwasserstelle zu reparieren und zu reinigen. Also die helfen da, Anführungsstrichen nur, die helfen da halt auch die Bevölkerung da, um ein bisschen wieder Ordnung reinzukriegen. Und während die das halt da, sag ich mal, bekleiden, beschützen und die Einheimischen da die Kanalisation reinigen, kommt es halt zu einem Hinterhalt. Also das sind so, lass mich lügen, glaube ich, 3 oder 4 so Armeefahrzeuge mit gefühlten, ich sag mal, 20 Mann Besatzung. Und die kommen halt während dieser Aktion und dieses Auftrages in Bagdad in den Hinterhalt. Hinterhalt heißt, die fahren dann halt die Häuserschluchten, sag ich mal, und werden dann halt von links und rechts aus den Häusern angegriffen mit relativ vielen Irakern. Dabei stirbt auch ein Soldat. Natürlich alles ganz tragisch, klar, so ein Soldat, wenn die den verlieren, ist natürlich schon tragisch, klar, kann man auch nachvollziehen. Und die retten sich dann halt in ein Gebäude in diesen Straßenschluchten und kommen halt nicht so richtig dort weg, weil sie halt eingeschlossen sind von den Irakern und haben halt auch irgendwie ihre Walkie-Talkies sind irgendwie offline und sind so ein bisschen eingeschlossen dort, ein bisschen eingekesselt. Genau, und dann sehen wir halt diese Jungs, die halt sich da irgendwie verbarrikadiert haben, versuchen irgendwie Kontakt zur Heimatbasis hinzukriegen, haben es auch geschafft dann und die Heimatbasis versucht dann halt durch verschiedene Aktionen halt die Jungs da wieder rauszuholen. Also das ist so das Grobe der ersten Folge. Man sieht da halt so ein bisschen noch Rückblenden zurück zu dem Tag, wo die halt aus den USA, sag ich mal, losziehen in den Irak, also als so Verabschiedungsszenen von den Familien, dass man so ein bisschen den familiären Hintergrund ein bisschen mitbekommt. Wenig, aber so ein bisschen. Und man sieht dann halt, wie gesagt, im Hauptthema der Serie halt die Jungs, die so eingeschlossen sind, die halt diesen einen Kameraden verloren haben und halt die Hauptbasis, die halt so organisieren, die Jungs da wieder rauszuholen. Soweit sage ich mal zur Story von der ganzen Serie. Vielleicht schon mal vorab mein Fazit. Also ich hatte im Prinzip, bin ich schon Fan von sowas. Ich gucke sowas gerne an. Die Filme, wie schon gesagt, so Black Hawk Down, sind ganz große Filme. Denke mal, jeder von uns schon gesehen, den Film. Und das ist wirklich ein ganz großer Film. Von der Serie an sich war ich im Endeffekt ein bisschen enttäuscht. weil die Story, gut, die Story ist die Story, da kann man auch nicht viel drumherum dichten, da kann man keine Aliens oder irgendwas reinsetzen, das ist halt die Story, und wenn es auf einer wahren Begebenheit basiert, ist es einfach die Story, da kann man nicht viel mehr drumherum erfinden, aber ich fand die Story halt so ein bisschen 0815, weil, ja, es ist so irgendwie so der Klassiker, ne, die, so eine Armeeeinheit fährt durch ein Gebiet, wird angegriffen, verlieren einen Mann, sitzen irgendwo fest und versuchen dort rauszukommen, das ist halt irgendwie nichts Neues, es ist so das klassische Setting von, oder kann ein klassisches Setting von so einer Serie sein, deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht von der, in Anführungsstrichen, Lahmen Story, weil es hat mich jetzt persönlich nicht so weggeflasht, dass es halt so die mega krasse Story war. Das ist so ein bisschen der negative Punkt, den ich finde. Der positiv muss man wirklich sagen, dass es hochwertig gedreht wurde. Es wurde relativ viel Geld in die Hand genommen. Also das ganze Setting, die Kampfszenen, sage ich mal, sind zum Teil hochwertig gemacht. Also da kann der Erik vielleicht noch was zu sagen, aber es ist wirklich, denke ich mal, Filmqualität. Also das kann man, also wirklich viel Detailtreue wurde drauf geachtet. Und es sind zum Teil auch durchaus bekannte Schauspieler dabei. Also einer, der mir direkt aufgefallen ist, ist der Michael Kelly. Das ist der Oberboss da in der Heimbasis, der halt bei House of Cards zum Beispiel den Stamper gespielt hat, also diesen Staatssekretär vom Präsidenten. Und dann auch so ein paar andere Soldaten, glaube ich, diesen relativ bekannt. Also es ist eine Serie, wo auch ein paar, Anführungsstrichen, bekannte Stars mitspielen. Aber wie gesagt, im Grunde nochmal zusammenzufassen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich werde auch wahrscheinlich nicht weiter gucken, weil einfach die Story, die trägt nicht so richtig. Es ist so ein bisschen, ja, 0815, die guten und die armen Armee sind da eingeschlossen, auch wenn es auf eine wahre Begebenheit basiert. Klar, das ist immer tragisch, aber die Story trägt die Serie nicht so wirklich.
Ja. Ich muss ja mal sagen, ich habe ja null Werbung gesehen und war von dieser Serie eigentlich eher am wenigsten angetan, dass wir die vorstellen wollen. Weil ich weiß gar nicht warum, also irgendwie mag ich grundsätzlich so Kriegsgeschichten nicht unbedingt, jetzt nicht, weil ich nicht gedient habe und da irgendwie außen vor bin, aber es spricht mich nicht so an. Nichtsdestotrotz war ich dann in der Art und Weise, wie es erzählt worden ist, positiv überrascht. Natürlich darf man nicht vergessen, wie gesagt, National Geographic hat das Ding zwar produziert, 8-teilige Miniserie, hätte Alex schon gesagt, in sich abgeschlossen, basierend auf einem, ich glaube, Memoiren oder einem Buch aus dieser Zeit von einem, weiß nicht, wie der Typ hieß, hatte ich schon mal rausgesucht, weiß ich nicht mehr. Und es fängt aber gleich so an, wo man eben so diesen, ich nenne es mal diesen amerikanischen Pathos, diesen Heldenmythos, den man bei amerikanischen Kriegsfilmen ganz oft hat, eben spürt. Also du hast dieses Mahnmal, wo der ich weiß gar nicht, der einer der Hauptcharaktere mit seinen Kindern spielt und dieser perfekt gepflegte Rasen und dann werden sie halt quasi eingezogen, so einen Tag vor dem Einsatz und dann verabschiedet er sich und sein jüngster Sohn ist natürlich da richtig angepisst, muss man so ausdrücken, dass dein Vater jetzt in den Krieg ziehen muss und findet das nicht gut und er versucht das so zu erklären, na gut, das ist ja, sind ja seine Leute da unten, es ist ja auch kein richtiger Kriegseinsatz, sondern man versucht so eine Befriedungsmission zu machen, quasi nachdem George Bush da unten den Krieg beendet hatte. Und alles in Ordnung und keiner von denen nimmt das so richtig wahr, also als wirklich Kriegseinsatz, sondern das ist mehr so eine unterstützende Mission, wie du schon sagtest, für den Wiederaufbau und die Neuordnung der Herrschaftsverhältnisse da unten. Und das zeigen die dann überraschend gut, wie sich das anfühlt. Also zum einen natürlich dann diese Bevölkerung vor Ort, die mit den US-Amerikanern nicht so richtig viel anfangen können, die sich nicht so richtig befreit fühlen. Der anderen Seite natürlich auch der Versuch der Amerikaner, so im Stile der Amis nach dem Zweiten Weltkrieg da unten, alle in irgendeiner Form, ja, ihnen was Gutes tun zu wollen, also die Welt zu beglücken im wahrsten Sinne des Wortes. So wird das auch irgendwie dargestellt, bis es dann eben zu diesem Einsatz kommt. Die Amis versuchen, zumindest so wie das dargestellt wird, da unten halt auch, das ordnungsgemäß zu machen. Also die gibt es irgendwann so eine Razzia, da läuft einer draußen rum mit einer Kalaschnikow und dann kommen sie hin und dann sammeln sie die ganzen Waffen ein und dann gibt es eine Rücksprache mit der Basis und dann geht es darum, ist denn das nun legitim, weil der Waffenbesitz eigentlich nicht erlaubt ist, aber irgendwie zur Verteidigung der Moschee oder sowas ist es wohl wieder zulässig und dann kriegen sie die zurück und nach der Pilotfolge bleibt natürlich offen, ob nachher diese Waffen für den Hinterhalt, der dann ganz am Ende dieser ersten Pilotfolge stattfindet, ob die Waffen mit ursächlich waren und sowas. Und natürlich kommt jemand um, man denkt zwar, es kommt jemand anderes um, weil es so aufgebaut worden ist, so dramaturgisch, ist es aber nicht und man merkt halt auch die ganze Zeit, die nehmen den Einsatz zwar ernst, aber sie unterhalten sich halt eben über Frauen, über die Dungeons & Dragons Spiele, die sie spielen wollen. Sie haben einen Übersetzer dabei, den sie versuchen so ein bisschen zu integrieren, aber der wiederum nicht bei allen im Team auf Gegenliebe stößt, weil er halt das, was er so übersetzt, so ein wenig auch zensiert oder beschönigt und sowas. Also das, wie gesagt, persönlich so, dieses Setting kommt für mich sehr, sehr authentisch rüber. Die Bilder sind ja, schön, also so schön wie halt Bilder aus dem Krieg sein können, wobei das ja, wie gesagt, nicht so diese klassischen Kriegseinsätze sind, bis es nachher am Ende dann mächtig knallt und rumst. Insofern hat es mich gut unterhalten und mit all den Abstrichen, dass man halt schon das Gefühl hat, ich weiß nicht, es ist jetzt kein Kriegspropagandafilm oder keine Rechtfertigung dafür, dass sie da unten waren, aber vielleicht so, dass ein gewisses Verständnis dafür zu wecken, vielleicht auch gerade für die Amerikaner per se, was da unten dann tatsächlich abgeht und wie es abgeht. Und wie gesagt, mit diesem Anstrich des Zuckergusses, dass die Amerikaner die Welt beglücken wollen und dass die einzig Guten sind und dass die da unten eigentlich nur jemanden befreit haben, ja, das muss man einfach da hinnehmen, aber es ist halt gut erzählt und es war dann erstaunlich kurzweilig, wenn es sind ja auch, ach, wie lange ging der Pilot auch, glaube ich, knapp eine Stunde oder so.
Naja, eine Stunde, ja.
Relativ lang. Also ich war positiv überrascht, es ist trotzdem, wie du schon sagst, es ist nichts, ich bin mir dahin, bin hin und her gerissen, ob ich mal noch eine Folge weiterschaue, also mal zu gucken, wie es dann im zweiten Teil quasi oder in der zweiten Folge, wie es weitergeht, wie das sich entwickelt, aber es ist halt, ich weiß nicht, also ob das bewusst so gemacht worden ist, so ein Hauch an ja, Dokumentation mit ja, Seriencharakter um diesen Tag oder diese Ereignisse um diesen 4. April 2004 da etwas näher zu beleuchten. Ne? Da müsste man nochmal nachlesen, inwiefern das so angedacht ist. Es ist als Miniserie ausgeschrieben, wobei ich glaube, der rote Faden kein Drama ist, sondern also kein klassisches von A nach B, sondern wirklich so die Ereignisse um diesen Tag und was danach passierte und wie sich es entwickelt hatte, dann dargestellt werden soll. Also wie gesagt, überraschend gut. Wie gesagt, Bilder wirklich hochkarätisch, schön gemacht. So schön wie Krieg oder der Krieg da unten halt sein kann. Und deswegen war ich angenehm positiv überrascht. Gab es dann wesentlich schlechtere Serien. So, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen Pest und Cholera. Nehmen wir erstmal nur die Pest, die ist ein bisschen moderater aus. Ann-Marie, du als Frau, hast du grundsätzlich mit dem Thema ein Problem oder war die Serie auch nichts für dich?
Also Problem jetzt so direkt nicht, aber das, ja, also ich finde halt Kriegsfilme, jetzt James Ryan und was, finde ich tatsächlich nicht interessant und habe ich zum Beispiel auch nie gesehen, James Ryan. Und jetzt auch das hätte ich mir allein niemals angeguckt, weil mich die Thematik einfach nicht interessiert. Das ist, wie gesagt, Problem würde ich es jetzt nicht nennen. Problem habe ich ja eigentlich schon fast gar keine Serien. Aber das ist halt, das Thema dahinter, was dahinter steht, interessiert mich einfach nicht. Ich finde es immer schwer, dann zu trennen, zu sagen, okay, der rote Faden, der Background ist das eine und dann aber gibt es ja vielleicht die Personengeschichten, die dann wieder gut ausgearbeitet sind, die dann die Serie wieder ausmachen könnten. Das könnte ich halt bei so einer Serie schwer trennen, wenn ihr jetzt sagt, ja, da ist die mega krasse, weiß nicht, Mördergeschichte, Liebesstory oder wir haben da eine coole Mutter, die sich durchschlagen muss oder so. Wenn das halt so dahinter steht, glaube ich, könnte ich das nicht trennen und es wäre trotzdem immer noch tot langweilig für mich. Ja, und die Serie hat das meine negative Grundeinstellung, die wahrscheinlich auch ihr übrigens getan hat, dass ich von Anfang an schon keine Lust hatte, aber ich habe mir den Piloten angesehen, aber hat das voll und ganz erfüllt. Also ich fand da weder also die einzelnen Mitarbeiter, wollte ich jetzt schon sagen, Schauspieler, die Rollen und dann mit den Familien und dann der eine stirbt dann und ja, es hat weder bei mir den Pulsausschlag nach oben oder nach unten gegeben, das ist einfach nichts für mich und bin jetzt aber eher froh, dass ihr zumindest, selbst wenn ihr sowas mögt, dass sie dann auch so bei euch ja quasi durchgefallen
ist. Erik, wie sieht's bei dir aus? Was ist bei dir der größte Kritikpunkt gewesen?
Ja, das ganze Skript fand ich einfach unmöglich, wie das aufgebaut war. Das war sowas von althergebracht, weißt du, so, ja, erst sind sie so zu Hause und verabschieden sich dann und du siehst dann nochmal so diese ganzen perfekten Familien und die stehen auch alle dahinter und sind da so voll patriotisch und ziehen da in den Krieg und... Ach, und helfen dann den Kindern und geben den Kindern Bonbons im Irak und ach, das war mir alles so, bah. Das hat mich so angekotzt aus dem Bildschirm raus, dieses ganze Zeug da. Also man kann sowas auch in gut machen, ne? Also das ist aber, das war hier nicht gut. Also was da zum Beispiel in dem Sinne mal empfehlenswert ist, ist eine Serie, die heißt The Unit. Ist schon abgeschlossen, die Serie. Gibt es, glaube ich, 4 Staffeln. Von David Mamet gedreht. Und David Mamet ist, wer sich ein bisschen so für Film und Film machen und sowas interessiert, der hat sehr viele Bücher auch geschrieben. Ich habe selber von dem auch einige da. Zum Beispiel irgendwie, wie man ein vom dreifachen Gebrauch des Messers, ja, wie man Drama aufbaut, dann On-Directing-Film und so weiter. Und der hat eine Serie gemacht, The Unit, die eigentlich so in diesem Militär-Thema so angesiedelt ist. Da geht es aber nicht um eine alle Einheit wie hier im Irak, sondern um Delta Force. Und der zeigt halt auch, wie man da durchaus noch Schärfe reinbringen kann, indem man wirklich da auch Probleme noch mit reinbringt, in privater Hinsicht oder auch mit Vorgesetzten oder mit der direkten Befehlskette und sowas und wie man das darstellen kann. Aber hier, das war ja einfach nur alles so, das alles so glatt gebügelt und so. Das sah wirklich die ganze Zeit aus wie ein Werbeclip von der US-Armee. Also würde mich nicht wundern, wenn die Produktionsfirma da einen größeren Geldbetrag von der US-Armee bekommen hat, um das zu realisieren, diese Serie, weil da wirklich, da war null Kritik, das war alles super und selbst wenn da jemand umkommt, das sah noch irgendwie heroisch aus und das hat mir von vorne bis hinten hat mich das angestunken, diese Serie. Also habe ich mir echt schwer getan.
Aber glaubst du nicht, dass das auch irgendwie so ist? Ich meine, insofern fand ich es halt ganz ordentlich gemacht. Also du hast halt, für die ist das halt ein Job. Das ist halt das Interessante. Also du hast eine Familie, du hast Kinder.
Selbst wenn du irgendwo arbeitest, du machst dir doch schon auch ein bisschen Gedanken darum, ist das jetzt so richtig oder macht das hier Sinn? Ich meine, klar, Befehlskette bei der Armee ist noch ein bisschen was Eigenes. Die Leute, die dort dienen, die sind es auch gewöhnt, so Befehle zu befolgen und die haben sich daran angepasst, an diese Art und Weise. Aber jetzt, das heißt ja nicht, Film oder Serien sollen ja nicht nur unbedingt eins zu eins die Realität abbilden. Dazu muss es keine fiktionale Serie sein, sondern wir wollen doch was sehen, was uns irgendwie interessiert, was irgendwie, wo Konflikte da sind und nicht einfach nur irgendwie so ein Haufen Armeeleute, die da so stupide ihr Zeug befolgen und so wirklich so die Vorzeigesoldaten sind, die hier sich um alles kümmern, ja, und ganz vorschriftsmäßig vorgehen und da die Leute entwaffnen und die sich dann noch entschuldigen und geben denen die Waffen. Es war von vorne bis hinten so, bah. Ich dachte, nein, ey, das kann man doch ein bisschen besser machen.
Ja, aber ich meine, das ist ja das. Es ist ja National Geographic, die das machen. Und es ist natürlich auch schon, denke ich mal, Doku angehauchte Unterhaltung gewesen. Das soll halt diese 48 Stunden widerspiegeln, also mit Vor- und Nachspiel zwar, aber das soll halt zeigen.
Also du glaubst, dass es genau so passiert, wie wir es hier gesehen haben?
So oder so ähnlich. Ja, denke ich schon.
Genau so. Also richtig so, die sind wirklich so reingekommen und haben sich mit der Bevölkerung da sehr gut verstanden. Und
na, haben sie doch nicht. Haben sie doch gezeigt, dass sie sich nicht gut verstanden haben. Die einzigen, die kommen immer. Da kommen die Kinder, natürlich. Und alle Erwachsenen waren eigentlich scheiße drauf. Ist ja nicht so, dass die alle da hinkommen und die haben die Füße geküsst und es war super, sondern die haben die ja eigentlich gar nicht da haben wollen.
Ich glaube, das ist ein ganz begrenzten Teil. Wir sehen hier in dieser Serie das Bild, was die US-Armee gern von sich selber sehen würde, wie das dort abgelaufen ist. Denn man weiß ja mittlerweile, was da so alles passiert ist. Ich sage nur Abu Ghraib oder sowas. Also die sind schon ganz übel vorgegangen und die haben auch meistens, ich sag mal, du kennst ja hier Blackwater oder sowas, da sind auch meistens nicht so die normalen Einheiten als erste reingegangen, sondern die haben wirklich so Söldner angeheuert, die vorher mal reingegangen sind, wirklich alles bereinigt haben und sowas. Also das sind schon ganz üble Sachen passiert und da, wenn schon so quasi dokumentarisch das aufgearbeitet wird, da hätte man ruhig noch ein bisschen, ja, solche Sachen mal wenigstens mit ansprechen können, aber das wirkt alles genau so, wie die Armee gerne das Bild von sich gehabt hätte, wie es gewesen wäre, was es aber nicht war. Also wenn man sich da mal ein paar Wikipedia-Einträge durchliest und so. Also, nee, war einfach nichts für mich. Also wem es gefällt, ich meine, ein bisschen Action war halt drin und so. Wer so ein bisschen Schießereien sehen will, habe ich schon 100 Mal besser gesehen in anderen Filmen und Serien. Also, aber gut. Wer es mag, soll es gucken.
Ist immer so. Alex, du guckst nicht weiter, hast du gesagt, ne?
Nee, weil ich dann auch einfach zu schwach fand von der Story her und da muss ich Eric auch recht geben, da gibt es in der Tat bessere Serien, die dieses Thema besser und ja, vielleicht auch realistisch. Gut, die waren alle nicht dabei und wissen alle nicht, wie es wirklich ist. Also da halte ich mich auch zurück bei so Kommentaren, aber die dann einfach Serien, die dann einfach da bestimmt ein bisschen, ja, einfach realistischer oder man denkt realistischer.
ja.
Also wer jetzt Sky hat, da kann er jetzt aktuell, habe ich die Werbung gesehen, da kommt jetzt bald American Sniper. Das ist auch kein guter Film, so von der Story her. Hier wird auch ganz schön pathetisch das abgefeiert, da die tolle US-Armee und so. Hier sind aber wenigstens noch ein paar andere Zwischentöne mit drin. Also wenn Bradley Cooper da irgendwie als Sniper unterwegs ist und da zig Kills hat und so, da sind wenigstens noch ein paar Zwischentöne mit drin, ob denn das alles so okay ist, dass der da quasi aus dem Hinterhalt einfach die Leute und von Clint Eastwood gedreht, da kann man halt schon ein bisschen was erwarten, ne? Aber
also selbst mal, vielleicht für die Leute draußen, die sowas doch vielleicht gerne mal gucken und die da nochmal Empfehlung von uns brauchen, was ich sehr, sehr gut fand, gerne geguckt kann man auch nicht sagen, aber was sehr, sehr gut war damals vor ein paar Jahren schon hier Band of Brothers und The Pacific. Also die beiden Geschichten, da muss man wirklich sagen, das ist eine ganz andere Qualität und klar, anderes Thema auch vielleicht so historisch gesehen, aber wenn die Hörer draußen da eine Empfehlung mal brauchen, die beiden etwas älteren Sachen, aber auf jeden Fall noch absolut sehbar oder empfehlbar, das ist wirklich dann schon ein guter Tipp, sag ich mal.
Wobei man ja auch sagen muss, ganz ehrlich, Erik, du hast ja nur den Piloten gesehen, du weißt ja nicht, was in der Rest noch kommt. Das
stimmt, aber...
Also da kann ja trotzdem noch Kritik kommt.
Wenn schon eine Stunde nicht ausreicht, ne, um mich davon zu überzeugen, dass da irgendwie was, ja, dass das auch ein bisschen wenigstens leicht kritisch angegangen wird, das Thema, ja, dass da wenigstens doch mal ein paar Sachen fallen, die, ja, dass eben doch vielleicht nicht alles so toll ist oder sowas. Ja, aber
und das ist dann bei Band of Brothers der Fall? Also ich, wie gesagt, Band of Brothers nie geguckt. Also da ist dann im ersten Piloten schon, wird gleich kritisch irgendwas oder bei The Unit, was
da angesprochen ist. Absolut. Da
weißt du doch nie, wen es erwischt und so. Da wird halt wirklich der Schrecken des Krieges gezeigt und Leute, die sich gut verstehen, werden plötzlich entzweit, weil einer da stirbt. Ich meine, hier da stirbt irgendeiner, den hast du vorher zwar mal gesehen, aber er stirbt halt auch ganz heroisch und die Kameraden, die feiern dann. Er hat sich sein Leben geopfert da.
Also gefeiert, den Piloten, was hast denn du gesehen? Haben wir die gleiche Serie gesehen?
Ja, die sagen doch dann hier so, ja, er hat sich da hier geopfert da oder irgend sowas. Oder er hat sein Leben gelassen dafür, dass hier die anderen. Und, ach, das war alles so undifferenziert. Und war halt nicht meins da. Also ich hab's hier auf Sky Go, kann man das gucken. Wusste ich gar nicht. Ich hab's erst irgendwie gesucht, Netflix und irgendwas. Aber scheint momentan aktuell in Deutschland nur über Sky verfügbar zu sein.
Genau. Aber trotzdem, also wie nochmal die Tipps von, es war The Unit, eine Frage der Ehre auf Deutsch, glaube ich, und Band of Brothers, Unit. Beziehungsweise, war das nicht noch einfach das nächste, gab es noch Band of Brothers, was war das andere?
The Unit, heißt das eine Frage der Ehre im Deutsch?
Also ich habe jetzt dieses Einzige, was ich gesehen, es gibt eine vierteilige, mit vier Staffeln, 69 Folgen und von, du hast gesagt, der hieß doch David Mamet, oder?
David Mamet, ja.
Oder David.
Ja.
Ja, das müsste doch sein dann.
Oder David, ja, okay. Ja. Also die differenziert wenigstens da ein bisschen und gibt es die irgendwo bei
Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht geguckt jetzt. Aus dem Jahr 2006 ist die jedenfalls.
Genau, das war die erste Staffel. 2006 ging dann, glaube ich, bis 2008 oder so.
Vier Staffeln.
Ja.
Genau. Muss es bis 2010 gegangen sein? Also, oder ich weiß gar nicht, kommt jedes Jahr zwei? Keine Ahnung. Egal. Gut, also... Man muss es ein wenig mit Vorsicht genießen, aber bei Kriegsgeschichten ist das immer der Fall. The Long Road Home, auch wenn National Geographic dahinter steht. Ja, einfach selber reingucken. Eine Sache, da wollte ich dich nochmal fragen, Alex, weil das ebenfalls von National Geographic produziert worden war. Das Ding mit dieser Mars-Mission. War doch auch von National Geographic. Kannst du dich daran erinnern, Dunkel? Hast du das komplett gesehen?
Nee, irgendwie auch nicht. Das war dann doch irgendwie auch ein bisschen langatmig und war dann zu sehr dokumentarmäßig aufgezogen. Nee, nicht wirklich.
Also okay, ich wollte dich nämlich fragen, weil das ist nämlich mittlerweile bei Netflix verfügbar und ich hatte es wieder gesehen, fiel mir es wieder ein und war mir nicht mehr hundertprozentig im Klaren, ob du es komplett zu Ende geguckt hattest oder nicht. Na gut. Dann kommen wir zur nächsten Serie und die hatte uns schon mal ein Hörer empfohlen und die hatte ich auf dem Radar. Mr. Mercedes ist im Prinzip auch das gleichnamige erste Buch aus einer Trilogie von Stephen King, ich weiß gar nicht, welche Filme, Mr. Mercedes, Finders, Keepers and End of Watch. Das sind die drei Bücher, die es aus der Feder von Stephen King gibt, die alle den Protagonisten Bill Hodges und, jetzt weiß ich gar nicht, den Mr. Mercedes quasi im Fokus haben, in ganz unterschiedlichen Gewichtungen. Wobei, so viel vorweg, dass am Ende dieser Reihe auch ein wenig so ins Fantastische ein wenig abtreibt, nicht ganz so bodenständig bleibt, wie es vielleicht noch.
Dann gucke ich nicht weiter.
Das erste Buch ist, ich weiß ja nicht, also wie gesagt, das ist für eine zweite Staffel verlängert worden, Mr. Mercedes. Insofern denke ich mal, dass sie die Bücher langsam abarbeiten. Es gibt am Ende so, naja, nicht fantastisch, so, sagen wir so, ein Aspekt, der in meinen Augen, so ich glaube im dritten Band, eben nicht so zu dem ersten, der doch sehr bodenständig ist, gepasst hat. Und das ist das Einzige, was man vielleicht wissen sollte, aber es ist schon alles noch irgendwie geerdet und alles noch mit einem gewissen Schuss an Realität. Worum geht es? Mr. Mercedes spielt im Prinzip vom Namen her auf ein Ereignis an, als Zeit spielt auch keine Rolle. In einer Zeit, wo die Arbeitsplätze knapp waren, wo die Leute sich um Mitternacht hingestellt haben, weil in einer Shopping Mall irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute gesucht werden oder noch mehr, als wieder aufgemacht wird. Und wir befinden uns quasi zeitlich in einer Rezession. Und deswegen bringen auch junge Mütter, die alleinerziehend sind, ihre Kinder mit. Und Leute, die da hinkommen, so um Mitternacht denken, ja, sie sind die Ersten, sind dann quasi so mittendrin in einer ellenlangen Schlange und stehen dort an, nur um eben, wie gesagt, so eine Handvoll Jobs zu ergattern. Aber es wäre kein Stephen King Roman, wenn die Leute nur eine Arbeit suchen. Nein, als da diese ganz lange Schlange ist, kommt plötzlich ein Mercedes an. Im Buch ist es, glaube ich, ein Mercedes S600, irgendwie so ein. Der beschreibt das dann, glaube ich, auch hier 2 Tonnen deutsche Ingenieurskunst und der rast dann quasi in diese, sagen wir mal, 200, 300, 400, 500 Leute, die da vor dieser Shopping Mall stehen, rein und bringt halt etliche zu Tode. Das ist so der grobe Aufhänger und der Ermittler ist der bereits angesprochene Bill Hodges, wobei er dann das nie aufklärt, was dort passiert ist. Und dann springen wir quasi in die Zukunft, in das Jahr X-Bums.
2 Jahre später.
Wie viel? Ja, und da ist er mittlerweile in Pension. Also heißt das ja, Pension? Heißt das Pension? In Rente jedenfalls.
Ja.
Und man merkt, er ist so ein bisschen runtergekommen, ein bisschen aus dem Leim gegangen, probiert seine Whisky-Vorräte zu dezimieren, hat einen relativ netten Kontakt zu seiner Nachbarin, also die ein bisschen nach ihm schaut und immer mal Essen vorbeibringt und auch einlädt und ich weiß gar nicht, ob das ein Piloten war oder in einer späteren Folge dann auch. Es war ein Piloten schon, genau. Dann so ein amoralisches Angebot, amoralisch nicht, so quasi sagt, hier, ich bin in Nöten sexuell, du hast auch nichts mehr am Laufen, wollen wir nicht miteinander schlafen, alle Gefühle außen vor und er ist halt entsetzt. Aber trotzdem, die beiden verstehen sich trotzdem relativ gut, auch wenn es da gewisse Reibungspunkte gibt. Also nicht jetzt auf der sexuellen Ebene, aber einfach der menschlichen Ebene. Das kommt dann alles noch weiter zum Tragen. Aber es passiert er bekommt eine Nachricht. Und darin meldet sich der Mercedes-Killer, Mr. Mercedes, meldet sich und gibt quasi Anhaltspunkte, dass er quasi ihn beobachtet, Bill Hodges, und es stellt sich heraus, dass andere, die quasi mit diesem Fall ermittelt hat oder in diesem Fall ermittelt hatten, entweder Selbstmord begangen haben oder sich umgebracht haben oder tot sind. Und es stellt sich heraus, es müsste dem Piloten auch schon mehr oder weniger klar werden, dass der Mercedes-Killer nun versucht, so nach und nach eben die da Beteiligten quasi in den Selbstmord zu treiben. Und zunächst scheint es so, als hätte er bei Bill Hodges, dem ehemaligen Ermittler, leichtes Spiel, gute Karten, aber es stellt sich heraus, dass er dann doch quasi sich dem entgegensetzt und versucht, wieder auf eigene Faust zu ermitteln und rauszubekommen, wer das ist. Das Interessante in dieser Konstellation ist, in der Serie, wir sehen im Prinzip schon, wer der Mercedes-Killer ist und wir sehen auch, dass er ein wenig klischee-mäßig so auch aus ein wenig zerrütteten Familienverhältnissen kommt, also die Mutter alleinerziehend, Alkoholikerin, ihn aber dann auch so sexuell ein wenig belästigt oder mit ihm spielt, was er natürlich überhaupt nicht will, also ein missbrauchtes Kind auch im späteren Jahren, trotzdem ein kluger Kopf, ein wenig sehr daneben und man sieht halt so, dass er halt ganz technikaffin ist und im ganzen Umfeld so ein bisschen zu tun hat. Bill Hodges, der ist natürlich Rentner, hat aber einen ganz cleveren, wie sagt man so, erst ist es nur derjenige, der den Rasen mäht und es stellt sich heraus, dass der aber entweder studieren will, krieg's gar nicht mehr so genau zusammen, das Buch ist auch schon eine Weile her bei mir, studieren will oder studiert und jedenfalls aber auch so mit Computern relativ affin ist und er hilft ihm quasi beim Ermitteln. Und es kam noch eine weibliche Person dazu, die eigentlich relativ schüchtern ist und dann bei diesen ganzen Ermittlungen halt ihm hilft. Und Holly Gibney heißt die im Buch. Ich weiß gar nicht, ob die Piloten auch schon auftaucht. Ich glaube eher nicht. Und das alles so ein bisschen in die Wege leitet. Man kann bei Stephen King-Verfilmungen, eigentlich gibt es entweder nur, die sind sehr gut oder sie sind sehr schlecht. In meinen Augen ist das eine der wirklich besseren, richtig guten Verfilmungen. Erstens liegt das aber schon an diesem meiner Ansicht nach recht guten Cast, der da genommen worden ist. Also wobei Brandon Gleeson eben diesen Detektiv Bill Hodges spielt. Dann diese ganzen drumherum, also Jeremy Robinson ist, glaube ich, dann der Freund, in Anführungszeichen, der ihm den Rasen mäht. Und dann, wie gesagt, Holly Gibney, die spielen alle unheimlich gut. Und dieser Aufbau dieser Serie, wie gesagt, orientiert sich schon stark an diesem Buch. Wobei es trotzdem nicht langweilig ist, auch wenn man quasi weiß, auf was das hinausläuft. Da ist so im Stile eines, sag mal, nicht ganz, aber so angehaucht Columbo ist. Man weiß im Prinzip schon, wer der Mörder ist. Und es geht mehr oder weniger darum, bringt sich zum einen Bill Hodges um, okay, Spoiler, wenn es 3 Bände gibt, wird er das wahrscheinlich nicht machen. Zum anderen überlegt man, bekommt er diesen Mercedes-Killer, ja oder nein, und das verrate ich natürlich nicht. Auch wenn es 3 Bände gibt, kann es da noch dramatische Änderungen geben. Ansonsten eher Stephen King, gar nicht so typisch horrorlastig, sondern eher ein Drama. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ging es auch darum, dass er so von diesem Genre des Horrors in dem Fall ein wenig abrücken wollte, und es ist mehr so als Detective Crime Noir Geschichte ausgelegt, mit natürlich leichten Untertönen. Ich glaube, Stephen King hat auch in der ersten Staffel einen Cameo-Auftritt, den sieht man dann nochmal. Und der Cast in meinen Augen wirklich ganz, ganz großartig, gerade so die Nachbarin und Bill Hodges und sein Haustier, was da ist, und diese ganzen Probleme, die eben Bill Hodges hat irgendwie, und er trotzdem sich so aus dem Sumpf da zieht und versucht eben die rote Linie zu finden und die da zu ermitteln. In meinen Augen einer der besten Stephen King Verfilmungen, die man momentan so bekommen kann. Gut gemacht. Aber
muss man, ja. Aber ja, also ich fand aber nochmal dieses 11.9.63, was war das, irgendwas? Das war
ja,
das
ist, ja, ja.
Da fand ich diesen, würde ich dann noch davor sehen, nur ja. So als Seitkommentar.
Na gut, aber das liegt wieder vielleicht an den Schauspielern. Also ich konnte ja mit, wie ist er nochmal, der Hauptdarsteller bei Franco irgendwas?
James Franco.
Der war mir irgendwie nicht so richtig sympathisch. Ja. Deswegen, wie gesagt, die Geschichte wüsste ich jetzt nicht, aber die war ja auch eher so, hat ja auch so einen leichten, übernatürlichen, gut, Zeitreisen. Ne?
Naja.
Wie relativ ist das? Und genauso, sagen wir, von der Qualität ist auch Mercedes, Mr. Mercedes, gibt es nachher auch so ein Element. Bitte was? Es gibt keine Zeitreisen. Zeitreisen gibt es nicht.
Wir müssen dann nach dem Podcast mal einen Spoiler-Talk machen.
Ich wollte nur vergleichen, also andeuten, was da dieser nicht ganz Crime-Noir-Aspekt ist. Aber wie gesagt, ich glaube, erst im dritten Band kommt er richtig zum Tragen. Insofern ist das schon okay. Alex, was hat dir denn bei der ersten Folge, du hast ja nur die erste Folge gesehen, nicht richtig gefallen?
Ja, zum einen war ich am Anfang sehr geschockt über diese Brutalität, die da an den Tag gelegt wurde. Ich war sehr überrascht, dass sie das doch so intensiv gezeigt haben, wie der da mit dem schönen Mercedes über diese armen Menschen gefahren ist. Also, mit diesem armen Mercedes über diese Menschen gefahren. auf der anderen Seite,
hat die Sportwaffe aus Spencetown nicht verdient. Nee, Zuffenhausen nicht.
Ja, richtig. Das wäre dann, ja. Auf der anderen Seite wird das, glaube ich, so ein Auto auch nicht überleben. Also wenn er da so 5 so oder keine Ahnung, 20 Leute mitnimmt, dann ist der, glaube ich, auch kaputt. Aber davon abgesehen, das hat mich einfach ein bisschen geschockt, aber nicht irgendwie negativ gestimmt. Und dann hat mich einfach so ein bisschen das Zähe gestört. Also es hat sich doch ewig hingezogen. Er wurde dann ewig gezeigt, dass er da in seinem Haus da ein bisschen schludrig ist und er so unzufrieden ist mit seiner Situation und dieser Nachbarin. Und ach, da trifft er sich mit seinem alten Kollegen. Und dann weiß er aber auch schon, wer der Mörder, also wer der Mr. Mercedes ist. Und dann ist das so ein PC-Nerd-Freak, der mit seiner Mutter rummacht. Oh, also das war mir alles ein bisschen zu viel und zu lahm. Und wenn es vielleicht irgendwie auf 40 Minuten gerafft wäre und ein bisschen mehr Drive gehabt hätte, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Aber das war, glaube ich, auch 60 Minuten oder so.
Ja, also ja, 50 bis 60 Minuten gehen die immer.
Das fand ich da für das Thema viel zu lang. Das ist das alte Thema. Das zieht sich dann, dass man will da wieder künstlich Länge vielleicht generieren. Und das war mir aber dann zu viel und zu lahm. Und das hat mir dann auch die Lust irgendwie an der nächsten Folge dann irgendwie vertan, und ich finde die Story an sich jetzt auch nicht so der Bringer, weil was wird da jetzt noch passieren? Der wird den irgendwie jagen oder versuchen zu kriegen. Man weiß, wer es schon ist, richtig?
Aber das wusstest du doch bei Columbo auch mal, ne? Hat ja auch nicht gestört.
Ja, aber Columbo ist ja ein ganz großes Kino.
Das war ja dann auch nur ein Film.
Ja, richtig, da musst du keine zweite Folge gucken. Nee, aber es ist ja so, ne? Irgendwie ist die Spannung ja raus. Man weiß ja, wer es ist und klar, man will wissen dann vielleicht, warum und wieso, weshalb und wie er den kriegt, aber so die Spannung, wer ist es jetzt? Ja, warum haben sie uns
das quasi auch schon gezeigt bei dem Elternhaus?
Ja, richtig. Von daher ist so ein bisschen die Story an sich ist so ein bisschen lame, aber ja, ist einfach so.
Aber ich fand es, naja gut, das ist, wie gesagt, ich kenne ja das Buch und die halten sich schon relativ gut an dieser Buchvorlage.
Ja, das mag ja sein. Das Einzige, was ich ganz lustig fand, weil ich das auch mitbekommen habe, wo der Mr. Mercedes dann zu seinem Job gefahren ist und das Lied gesungen hat, das war doch auch eine Andeutung auf Friedhof der Kuscheltiere, oder?
The Ramones, yeah.
Ja. Das fand ich als alter Stephen King Leser, aber mein Lebensgefährte damals hat das ja alles gelesen und
hat es laut vorgelesen oder was? Weiß ich gar nicht mehr.
Nee, aber das fand ich witzig. Ansonsten, ja, nicht mein Ding. Also ich guck da nicht weiter. Es wird auch nirgendwo gestreamt. Das ist auch so schwierig heutzutage. Also,
ja, was war denn das mit Amazon? Wir hatten
ist
alle
denn geguckt, da los? Dass
es bei Amazon läuft, oder?
Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das eingetragen hatte.
Fake News, ja.
Vielleicht soll es erst noch
Fake News. Naja. Das ist schon uralt, ist die Serie, oder?
Nein, die kommt dieses Jahr erst raus. Nee, dieses Jahr.
Ach, hört doch auf. Das ist doch schon...
Hier, Oktober 2017 haben sie erst angefangen.
Schon zwei Staffeln?
August 2017.
Ja, das ist doch ein alter Hut.
Ja, natürlich. Uralt.
Unserer heutigen, schnell lebenden Gesellschaft.
Aber Annemarie, ich war überrascht, dass dir die doch relativ gut gefallen hat.
Ja, ich auch.
Und woran lag's?
Also eigentlich kann ich mir gar nicht richtig erklären, weil eigentlich das, was Alex jetzt auch schon so ein bisschen gesagt hat, also auch gerade, dass wir wissen, wer Mr. Mercedes ist, nimmt natürlich ein bisschen die Spannung, aber das kann ja auch ein guter Kniff sein. So muss nicht immer jemand mit einer dunklen, Kapuze rumlaufen und man darf sein Gesicht nicht sehen und wir sehen ihn immer nur von hinten. Von daher ist das ja vielleicht mal ein guter Kniff, um da eventuell auch die Spannung näher zu bringen, wie dann das Ende, als wir ihn da in diesem Eiswagen sehen. Aber ich finde halt, er ist so klischeehaft irgendwie. Also halt so dieser Nerd, der da in seinem Keller lebt mit seiner Mutter, die alkoholabhängig ist oder irgendein Suchtproblem hat und wo die Beziehung zwischen beiden sehr strange ist. Also das ist halt so der klassische Nerd und der wird dann natürlich zum Amokläufer und er spielt jetzt seine Spielchen mit dem Polizisten. Der Polizist genauso ist in Rente gegangen und kommt halt über diesen einen großen Fall nicht hinweg und lebt da sein Leben vor sich hin und langweilt sich. Aber trotz dessen, dass das ja eigentlich solche Klischees sind, fand ich es echt unterhaltsam und ausnahmsweise, ich bin ja auch sehr schnell gelangweilt oder denke, ach, die Handlung zieht sich jetzt aber ich fand, der Pilot ging echt Luchs vorbei. Ich habe es auch gerade erst gesehen, also wir haben es jetzt zum Abendessen geguckt heute erst. Es hat mir echt gut, also halt für die Verhältnisse, ne? Aber es hat mir echt gut gefallen. Ich werde, glaube ich, weiter gucken. Also wie gesagt, wir müssen jetzt nach dem Podcast, Daniel musste erst mal sagen, was das übernatürliche Element ist und dann entscheide ich, ob ich weiter gucke. Und eben für mich war ich habe mal so ein bisschen durch den Cast geguckt, in 6 Folgen wird auch Mary Louise Parker mitspielen, die ich ja sehr gern mag, früher von mir. Das wird für mich auch noch ein Grund sein. Dann eben die Nachbarin, ist ja Holland Taylor, die mag ich auch sehr, sehr gerne und in diesem IT-Laden da, wo eben unser Typ arbeitet, da seine Mitarbeiterkollegin, die kenne ich, falls ihr alle überlegt, Mensch, woher kenne ich die denn? Die kommt mir so bekannt vor. Die hat bei der ersten Staffel Unreal die Faith gespielt, nur for your information. Ja, also ich fand die Musik auch gut. Also gab ja mehrere echt coole alte Sachen, die irgendwie so hätte ich jetzt gar nicht so eine Serie, aber ich finde, das hat irgendwie die Atmosphäre ganz gut irgendwie immer aufgebrochen, hat mich sehr gut unterhalten und ja, auch dass der, ich sehe jetzt hier gerade, wie er sich über die Kinder, über die spielenden Kinder beschwert. Er ist halt so klassischer, alter, verbitterter Polizist, ne? Aber ich kann gar nicht sagen, also mir hat es echt ganz gut gefallen. Also 7 Punkte würde ich jetzt dem Piloten geben und ich würde mir auch noch die zweite Folge angucken.
Also ich werde auf alle Fälle auch zu Ende schauen.
Ihr seht mich überrascht.
Ja, weil es ist halt eine dieser Serien, die, wie du schon sagst, also man muss definitiv Zeit mitbringen. Deswegen bin ich auch noch lange nicht durch. Das braucht bei mir immer dann einfach auch so die Muse und wie gesagt die Zeit, da reinzugucken. Und mich
hört
es noch weniger, dass man das so lange hat.
Unsere um uns auf unser Mutterschiff wieder zu fokussieren. Wir haben unsere Lost-Referenz auch, denn Jack Bender ist ausführender Showrunner, der ja für Lost geschrieben hat.
Er hat ja fast alle Folgen geschrieben, ne? Von Mr. Mercedes, also relativ viele zumindest.
Als erster hier Showrunner wird David E. Kelly genannt, der ja Ellie McBeal und Boston Legal gemacht hat. Ich so finde, also die Serie hätte ich ihm jetzt überhaupt nicht ins Genre gesteckt, aber ja, die zwei als Mastermind dahinter und also erste Staffel hat 10 Folgen und mal gucken, wie lange es mich dann doch noch so unterhaltsam unterhält.
Erik, was ist dein größter Kritikpunkt? Du hast da nicht so richtig Stimmung dazu gefunden, oder?
Ja, fand es an sich nicht schlecht. Mich würde auch interessieren, wie es weitergeht. War angenehm gemacht. Gute Darsteller vor allem, fand ich. Also hier der Hauptdarsteller, den kennen wir ja, den Brandon Gleeson heißt er, glaube ich, ne?
Der
irgendwo anders gesehen. Ansonsten, ja, ich fand es cool. Ich würde jetzt bloß gerne wissen, was da für ein übernatürliches Element. Nicht, dass da eine total quatschige Auflösung ist hier, was weiß ich, der ist ein Alien oder irgendwas.
Da machen wir jetzt mal das. Dann machen wir jetzt immer einen Break, einen Tee, ein gezeigtes.
Genau. Kannst du das piepen, dann
genau,
erzähl mal.
Das, weil das würde mich dann doch etwas ausbringen. Um Himmels Willen, meine Güte.
Boah,
ach, ey. Du Schande.
Ey. Oh, damit hätte ich jetzt nie gerechnet.
Echt jetzt? Boah, ich muss das Buch lesen.
Ihr seid doch alle blöd. Du kannst nicht lesen, das weiß der geneigte Hörer, Alex. Insofern hast du dich jetzt geoutet.
Aber Hörbücher kann ich hören.
Ja, sehr gut.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
Da hat die Evolution mir ein Schnippchen geschlagen.
Hat dir zwei große Ohren dir geschenkt.
Auch das.
Zum Hören. Naja, also wie gesagt, also es ist großartig gemacht, großartig in Szene gesetzt. Ach, ihr seid doch alles sowas von gemein. Ich gehe gleich nach Hause.
Extra Podcast drüber.
Ja, ich mache jetzt einen eigenen Podcast auf, nur zum Thema Mr. Mercedes.
Machen Mercedes unlocked.
Ja, ich werde aber von Mercedes fragen, ob die mich sponsern und mir so einen S600 gepanzert geben, der irgendwie eine 250.000 kostet. Da werdet ihr dann aber schön aus der Wäsche gucken, wenn ich dann plötzlich Mercedes fahre.
Ja. Genauso wie ich Influencerin für Schwarzkopf werde.
Mercedes fahren ist nichts Besonderes, das sage ich
dir. Und hier so in Stuttgart. Wie Erik ein erfolgreicher Koch-YouTuber wird. Wird alles nicht passieren.
Das haben sie alle ihr Fett weggekriegt.
Oder so wie ich, oder dass ich mal einen Jungen erzeuge. Das wird nicht passieren, sowas. Es ist einfach nicht, manches ist einfach Wunsch.
Das ist halt nur manchen gegeben, ne? Da ja, das Richtige loszuziehen. Also trotzdem, also von mir Daumen hoch, Mr. Mercedes und dem Rest ist mir eigentlich
du egal. Du sprichst mal so, gar so nicht schwul aus, so seltsam aus. Oh. Entschuldigung, Annemarie, Entschuldigung. Du seltsam aus.
Wer sieht?
Mr. Mercedes.
Das heißt, wie sprichst denn du auf Englisch Mr. Mercedes aus?
Sag mal, Deutsch ist eine deutsche Marke.
Mercedes.
Mr. Mercedes.
Ja, aber dann sagst du ja nicht Mister, sondern dann sagst du Herr Mercedes. Und weil Mercedes ja auch kein deutscher Name ist, sondern ein spanisch angehauchter irgendwas. Das ist immer Mercedes.
Vor allem, ich habe ja, ach genau, das könnte ich, um nochmal zum Thema was beizusagen.
Kann er wissen?
Ich wusste ja nicht zu der Serie, also hat gar keine Ahnung, worum es geht und war dann echt so ein bisschen enttäuscht, wo es echt um dieses scheiß Auto geht. Also, dass er quasi der Mercedes-Fahrer ist. Ich habe mir da irgendwie was ganz anderes, was ganz Cooles vorgestellt.
Einhorn oder was? Einhorn namens Mercedes?
Ja, nein, also so ein cooler Typ vielleicht, der Mr. Mercedes genannt wird.
Der coole Typ Mercedes.
Ich dachte, ja, aber das ist Comedy. Ich dachte erst, es wäre eine Comedy-Serie. Ich wusste gar nichts davon.
Ja, oder so. Ja, irgendwie so
ein Mr. Mercedes klingt so wie, so irgendein Autohändler oder so.
Oder Musikproduzent oder so. Irgend so ein Quatsch.
DJ, Mr. DJ.
Die Anfangssequenz ist wirklich sehr, sehr explizit. Und hat halt auch, also das finde ich, steht auch im schwierigen Verhältnis zum Rest der, zumindest nicht zum Rest des Piloten. Also,
naja, ist der Einstieg so ein bisschen, aber man muss schon sagen, und das
damit
ist,
man wach ist.
Ja, und ich glaube, nochmal emotional griffiger oder da wird ein Messer an die Brust gesetzt, wenn man Kinder selber hat, weil gerade am Anfang ist schon sehr, sehr böse gemacht.
Und ich dachte ja auch, da ich ja eben nicht wusste, wer überhaupt mitspielt und alles, dass dieser andere Typ, der mit dem wir ja quasi zu dieser Jobmesse laufen, dass er unser Hauptcharakter ist.
Das ist ja, dass er Mr. Mercedes ist, genau.
Ja, dass er überlebt.
Ach, echt?
Hä? Wer
überlegt?
Nein, ja, das war.
Ich hatte auch erst gedacht, dass der
das hat anders so gedacht.
Ja.
Also da verwirrt.
Nein.
Ja, sorry, ja.
Ihr seht schon, sehr, sehr kontrovers. Diese Folge, deren Namen ich nicht mehr aussprechen darf, weil es zu seltsam in all seinen Ohren klingt.
Mercedes.
Ja. So. Dann kommen wir doch zu
Herr Trabi,
das wäre natürlich ganz großes Kino. Wobei, damit würde man wahrscheinlich nicht mal einen umnieten können, da würde das Ding auseinanderbrechen. Hast du mal? aus Erfahrung kann ich sagen, zwei kriegt man hin.
Aber ich finde es natürlich auch so jetzt mal so ein bisschen schwierig, so eine Serie, wenn sowas auch in der Realität gerade passiert, dass irgendwelche Bekloppten da meinen, sie müssten irgendwo in irgendwelche Menschenmengen reinfahren, finde ich das eigentlich auch ein bisschen schwierig, so eine Serie rauszubringen. Ja, ich meine, das Buch mag es zwar schon ein paar Jahre geben, aber jetzt gerade es unbedingt so drastisch auch so zu verfilmen, dass das vielleicht noch welche erst recht anspornen, sowas zu machen, finde ich gerade ein bisschen schwierig.
Ja, das sind wir wieder bei
Die Sache an sich, also dass das eben zur Story gehört, ist vielleicht das eine, aber genau, dieses explizite Zeigen dann, und dann guckt er sich ja nochmal das Video an und alles, und wenn er sich das Auto, da sieht er das nochmal vor seinem Auge, ob das dann wirklich so sein müssen, weil es eben gar nicht zu der Serie sonst passt. Sie ja doch sehr, sehr ruhig und also vom erzählt wird und gar nicht so hau drauf Kriminal Psycho ist.
Ja, aber das ist doch gerade der Aufhänger. Ich meine, wie das da habe ich immer meine Probleme damit. Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Und Stephen King hat das ja schon mal mit einem anderen Buch gemacht, dessen Titel mir gerade nicht einfällt.
Meinst Christine?
Nee.
Das Auto?
Nee, Stephen King hat ein Buch quasi vom Markt genommen, zumindest vom amerikanischen Markt, weil es da um ein Schulmassaker ging. Und das kriegt man halt nicht mehr zu kaufen in Amerika. In Übersetzungen kriegt man das noch. Ich versuche gerade nebenbei rauszukriegen, wie das hieß. Aber das ist halt nicht mehr käuflich zu erwerben in Amerika. Und hier ist es halt ähnlich. Ich meine, wie explizit ist das? Jeder kann sich halt vorstellen, was man mit meinem Auto oder mit einem LKW oder was auch immer machen kann, wenn man in eine Menschenmenge fährt. Und insofern will man jetzt alles, was potenziell dazu dienen könnte, als Amokwaffe oder überhaupt als irgendeine Form Waffe gebraucht werden können, zurückziehen. Ich glaube, da würde man einfach zu weit gehen. Das sollte man nicht machen und das sollte man sich quasi diesem Druck nicht ergeben.
Das Element und das der Tötungsvorgang ist, ist ja wirklich das eine, aber in Bezug und aufs große Ganze gesehen von der Serie, weil die ist ja sonst nicht so blutrünstig. Also das hätte jetzt meinem Empfinden nach nicht so krass sein.
Ja, aber ich glaube, das ist doch gerade der Aufhänger, dass man sagt, okay, der macht das halt aus Mordlust. Nicht mal um irgendein Motiv, also vielleicht schon.
Ey, spoilerst du gerade?
Nee, ich meine nur so als Person. So. Also du gehst halt hin, das sind doch dann die schlimmsten Sachen. Also wenn ich heute Abend losziehe und jeden, der mir entgegenkommt, irgendwie umbringt, ohne dass ich da irgendein ein Ziel verfolge. Und ich glaube, so soll das auch hier sein. Du hast halt die Figur ganz am Anfang, die plötzlich in die Menschenmenge reinfährt. Vielleicht erfährt man noch warum. Übrigens das Buch, was Stephen King zumindest vom amerikanischen Markt zurückgezogen hat, war Rage. Und da ging es halt auch so in einem Schul-Scooting, also mit einem Amoklauf innerhalb der Schule. Aber damit verhinderst du ja diese Art von Verbrechen nicht. Und es ist ja nur keine Fibel, wie ziehe ich los mit dem Mercedes oder wie ziehe ich los mit einer, weil, keine Ahnung, irgendeiner Kalaschnikow oder irgendeiner Waffe und bringe Leute um. Insofern weiß ich nicht. Also ich finde es halt, bedenklich, dass man dann irgendwie alles verschönt und heile Welt spielt, was da nicht so ist. Aber es ist ein Argument.
Aber mir geht es auch gar nicht, natürlich Nachahmungseffekt, aber mir geht es auch um uns als Zuschauer, ob wir das sehen wollen oder sehen müssen.
Müssen, man kann, also wie gesagt, bei guten Horrorfilmen, Anführungszeichen, blendet man ja weg und man sieht vielleicht noch ein bisschen Blutspritzen und sieht nichts. Ne? Wäre eine Variante. Hier ist es das etwas drastischere Mittel gewählt worden. Man sieht mehr oder weniger, dass er da reinfährt. Hätte man sich vielleicht sparen können, weiß es nicht. Also, ob das jetzt das Niveau dann noch anhebt oder runterzieht, muss der geneigte Zuschauer.
Ich hatte es ja schon getriggert, nur als Vater da die Frau mit dem Kind zu sehen. Also, dass das ja schon sehr emotional für mich war. Also,
ja, na klar.
Ich meine bloß, da hat ja jeder seine Berührungspunkte und ich fand halt, dass man das dann in der Folge noch mehrmals wieder hochgeholt hat. Sollte uns das dann, also war das dann der einfach einfachste Weg für die von den Produzenten, uns als Zuschauer nochmal klar zu machen, was für ein bestialischer Mord das war und dass es eben unseren Hauptcharakter niemals loslassen wird, wenn er diese Morde nicht aufklärt. Also ich finde, das haben die vorher schon ganz gut dargestellt, indem er einfach nur auf seinen Alltag trotz lebt und hier mit seinem ehemaligen Polizistenkollegen sich über Fälle aushaut. Also das fand ich dann vielleicht auch so ein bisschen billig, dass das Leid der Opfer nochmal so billig zu benutzen, um uns das zeigen. Aber ja.
Zumindest hat es uns dazu gebracht, ein wenig mehr über die Serie zu reden. Ob es angebracht war oder nicht, finde ich immer ganz angenehm. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, handwerklich gut gemacht. Bestimmte Elemente kann man sich streiten, ob die angebracht sind oder nicht. Kommen wir zur nächsten Serie und
halt, warte mal, ja, ich habe gerade noch was eingetragen. Thema deutsche News. Ich habe eine, ja, Serie ist es eigentlich nicht, aber es ist ein TV-Film, deswegen gehört es auch ein bisschen mit hierher. Ich habe den preisgekrönten Zweiteiler Brüder geschaut, ein deutscher Film. Es geht um einen jungen Mann, der durch ein paar persönliche Schicksalsschläge, der hat momentan oder hat er so ein High-Life-Leben, geht viel in Disco, Drogen, Computerspiel, sonst was alles, und durch ein paar Schicksalsschläge kommt er halt auch irgendwie mit falschen Leuten zusammen und wird dann radikalisiert und geht nach Syrien und kämpft dort mit für den IS, ist dort in so einem Camp, kriegt dort so Gehirnwäsche verpasst und wird dann auch muslimischen Glaubens, also tritt dann auch in dem Glauben über. Und gibt zwei Teile. In der Film lief er aber im ARD und gibt es noch eine Mediathek zum Gucken. Da lief er, im Fernsehen lief er als ein langer Film, also wie ein richtig langer Film. In der Mediathek sind zwei Teile. Im zweiten Teil ist dann so, dann wird er quasi in Syrien befreit. So ein bisschen wie bei Homeland, wo die den rausholen, wo sie dann nicht genau wissen, ja, hui, was ist jetzt mit dem? Kann man dem trauen oder ist da irgendwas oder plant er was? Und man sieht dann auch, er plant was. Und für uns hier in Stuttgart hat es ein bisschen noch ein zusätzliches Thema, weil der junge Mann, der ist aus Stuttgart und da sind noch viele Drehorte hier in Stuttgart und der will hier auch bei uns auf unserer Haupteinkaufsstraße da so einen großen Anschlag da verüben und so. Und es sind einige Szenen, die sie dort auch gedreht haben drin und so. Fiel mir jetzt gerade ein, wegen diesem Terroranschlag und Auto in Menschenmenge und sowas. Die haben hier ein bisschen was anderes vor dem Film. Ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ich bin ja normalerweise sehr kritisch, insbesondere bei deutschen TV-Produktionen, aber als ich gehört hatte, dass die schon diverse Preise gewonnen hat und der ist auch, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie nominiert für irgendeinen internationalen, Annemarie weiß vielleicht mehr, irgendwie Emmy oder Globe oder irgend sowas. Hä?
Ja.
Also als deutscher, als internationaler, internationaler Beitrag. Und als der lief hier im ARD, hatte ich mir den aufgenommen gehabt, habe gedacht, ja, guck's mal rein, und war echt gut, er ist gut gespielt, gute Darsteller, und da sind auch Kriegsszenen drin und die haben eine wesentlich bessere Qualität als in dieser hier in der Discovery-Produktion hier Long Road Home. Also kann man durchaus mal gucken. Ich habe die Links zur Mediathek, habe ich hier bei uns ins Dokument rein, kannst du ja vielleicht mal mit verlinken.
Will ich machen.
Wen es interessiert, kann ja dann mal reingucken von euch.
Gut, aber jetzt der Übergang zur nächsten Serie des Podcastes, und das ist dann Dark. Die erste deutsche Netflix-Serienproduktion, und ich hatte mal ein bisschen nachrecherchiert, warum man das überhaupt macht. Netflix macht das ja nicht aus Eigennutz.
Warum macht ihr sowas?
Ja, um dem deutschen Publikum gefällig zu sein, was mich dann später auch zu einer... Ist
wirklich die erste? Deutsche, gab's denn schon mal irgendwas? Nee.
Es gab dieses You Are Wanted von Amazon.
Das war Amazon, genau.
Jedenfalls, es gibt eine Quote, wie immer so eine schöne EU-Richtlinie, dass Netflix 30% ab... ja, X seine Angebote innerhalb von Europa auch mit europäischem Content füllen muss. Und das führt dazu, dass mittlerweile eine Spanische und demnächst auch was Französisches kommt, also Eigenproduktion made quasi in Europe, und die bei Netflix mit eingespeist werden und an den Mann gebracht werden. Und das ist quasi ein Produkt dessen, was dort abgeliefert worden ist. Dark, die erste deutsche Netflix-Serienproduktion. Und Annemarie wird uns vielleicht mal kurz versuchen darzustellen oder zu sagen, was es mit Dark so auf sich hat. Denn wir hatten ja schon vor einiger Zeit die ersten Trailer gesehen und waren eigentlich, glaube ich, so alle ganz angetan, weil das, was man gesehen hatte, das sah ganz gut aus. Ne?
Ja, da muss ich jetzt erstmal meine PowerPoint-Präsentation und meinen Flipchart, um euch die jeweiligen Familien näher zu bringen. Das wäre schon mein erster Tipp, um die Serie zu sehen. Natürlich erstmal Stammbäume, ganz wichtig, um niemanden durcheinander zu bringen. Das ist so mal das das Erste, was ich von der Serie mitnehme. Der Cast ist unheimlich groß. Das Ganze spielt in einer Kleinstadt in Winden, in Rheinland-Pfalz war das, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwo in der Pfalz. Und im Jahr 2019, also quasi in der Gegenwart. Und wir lernen eben eine ganze Reihe an Jugendlichen kennen mit den dazugehörigen Eltern. Am Ende werden da 4 Familien sein. Also ich habe jetzt 6 Folgen gesehen und bisher sind es so auf 4 Familien verteilt. Die haben natürlich alle auch ihre Rollen in der Stadt. Die eine Mutter ist die Schulleiterin, dann 2 Eltern sind Polizisten, dann haben wir noch eine Frau, die das Hotel leitet. Also so ein bisschen auch wie bei, weiß nicht, Monopoly oder so. Also jeder gehört irgendwo hin. Und das hat mich vor die größte Herausforderung bei dargestellt, weil es wirklich viele, viele, viele Charaktere sind. Ja, die sehen halt, oder die haben halt alle auch die typischen deutschen Namen, Katharina, Philipp und wie sie alle heißen. Ich habe die ersten 3 Folgen am Stück gesehen und habe danach jetzt fast 3 Wochen gebraucht, um die nächste zu gucken und war schon komplett raus. Also ich glaube, das ist auch eine Serie, die man relativ zeitnah alle Folgen schauen sollte, um mitzukommen. So, jetzt erstmal der erste negative Punkt, aber vielleicht komme ich erstmal zur Serie. Also das Ganze spielt in Winden in der Kleinstadt. Die Stadt besteht neben den vielen Familien quasi nur aus Wald. Also eine der Lieblingsperspektiven der Kamera oder der aus dem Schnittbereich dort ist wahrscheinlich die vielen Bäume und Wälder. Das ist immer eine gute, wenn sie als Szenenplaner benutzen, die das ganz gerne. Aber zwischendrin passiert natürlich auch noch was. Und zwar ist ein Junge, eigentlich geht es mir ins Selbstmord los, oder? Ich überlege gerade. Ja, es gibt halt so viele Sachen, wo man einsteigen könnte. Ja, ich fange mal mit dem Selbstmord an. Also, ein erwachsener Mann bringt sich um und wir lernen danach seinen Sohn kennen. Der ist so 15, 16, 17. Es sind einige Monate seit dem Selbstmord vergangen. Er war jetzt einige Zeit nicht in der Schule, sondern in einer psychiatrischen Einrichtung, um eben mit dem Verlust klarzukommen. Er lebt bei seiner Mutter und kommt jetzt wieder frisch zurück in die Schule und muss natürlich erstmal sehen, was hat sich seitdem verändert. Er hat dort auch einige Freunde, wie gerade schon gesagt, wir haben diese Teenie-Clique und relativ schnell bekommt man mit, dass ein Junge aus dieser Klasse verschwunden ist und er war so ein bisschen der, weiß nicht, Haus- und Hofdealer der Schule und für die Kids natürlich, die machen sich ja nicht so viele Gedanken darum, oh, was wohl mit dem Jungen passiert, sondern eher, wir wissen, wo sein Grasversteck ist und deshalb machen sich die Kinder dann abends auf in den Wald. Wie gesagt, Winden besteht zu 95% gefühlt aus Wald und immer wenn die Leute von einem Ort zum anderen irgendwo in der Stadt hinwollen, müssen sie durch den langen, dunklen Wald laufen, habe ich das Gefühl. Und dort gibt es auch sehr verwinkelte Höhlen, die sich natürlich wunderbar anbieten für ein Seriensetting. Und dort in den Höhlen hat der verschwundene Junge wohl seine Drogen versteckt. Und die machen sich eben auf. Es kommt dann, also Einzelheiten sind ja jetzt nicht relevant, aber dort kommt es eben zu einem Vorfall, woraufhin die ganzen Kids panisch den Wald verlassen und einer der Jungs hatte seinen kleinen Bruder dabei, weil irgendwie sonst niemand auf ihn aufpassen konnte, war glaube ich die Begründung.
Genau.
Und ja, da könnt ihr euch ja vorstellen, große Kinder, lange Beine können schneller laufen als kleine Kinder mit kurzen Beinen. Jedenfalls bleibt der Kleine irgendwie zurück und als es dann irgendjemanden auffällt, ist er auch plötzlich verschwunden. Das ist der kleine Mickel und ja, das ist quasi der zweite Junge, der verschwunden ist und jetzt beginnt die Polizeiarbeit noch ein bisschen intensiver, weil das eben von einem der Polizisten, das muss ich kurz erleben, ja, ne? Ja, von dem einen Polizisten auch, der Sohn ist. Nee, warte, das ist ein Bruder, der verschwunden ist. Ach, seht ihr, ich komme schon wieder. Auf jeden Fall, ja, die Polizisten arbeiten jetzt mit Hochdruck dran, weil ja jetzt schon 2 Kinder verschwunden sind. Und kurze Zeit später wird auch eine Leiche im Wald gefunden und natürlich alle in heller Aufruhr. Aber die Leiche weist einige Merkwürdigkeiten auf, denn nicht nur, dass bei der Untersuchung festgestellt wird, dass das komplette Trommelfell zusammengebrochen, durchgeschmort ist irgendwie, sondern auch die halbe Gesichtspartie ist verbrannt. Das heißt, man kann im ersten Moment gar nicht erkennen, wer das ist. Aber es kann relativ schnell ausgeschlossen werden, dass nicht der erste Junge und auch nicht der kleine Mickel das Opfer sind. Das heißt, wir haben jetzt immer noch zwei verschwundene Jungs und einen toten Junge, der plötzlich aufgetaucht ist, der aussieht, als ob er direkt aus den 80ern kommt. Also er hat einen Walkman dabei, hat irgendwie noch einen Rider in der Hosentasche und hat so 80er Klamotten an. Was das alles sehr, sehr mysteriös macht. Und dazu kommen dann noch kryptische alte Menschen, die irgendwelche Sachen hinkrabbeln, von denen, es wird wieder passieren. Wir müssen aufpassen. Es ist genau wie vor 33 Jahren. Es wird wieder passieren. So geht das in einer Tour. Und was auch noch sehr ein großes Mystery-Element ist, der Mann, der sich ganz am Anfang umbringt, eben der Vater unserer Hauptfigur Jonas, der hinterlässt einen Brief, den seine Mutter dann vor sich hat, wie wir in einer späteren Einstellung sehen. Und also der Selbstmord passiert irgendwann im Sommer und auf dem Brief steht eben nicht vor dem irgendwann im November um 23 Uhr irgendwas öffnen. Und da fragt man, denkt man, man versetzt sich ja als Zuschauer immer in die Lage von seinen Figuren. Und da denke ich mir natürlich, wenn sich mein Vater, mein Opa, meine beste Freundin, wer auch immer umbringt, diese Person hinterlässt mir einen Brief und trinkt, ich darf den ersten 3 Monaten aufmachen. Also so schnell habe ich nicht mal ausgeatmet, so schnell habe ich den geöffnet. Aber in der Serie ist es eben so, diese Mutter von dem, also die entsprechende Großmutter dann, wartet natürlich mit dem Öffnen und wir sehen sie dann quasi, weil die Zeit ist ja seit dem Selbstmord jetzt vergangen, wie sie ihn öffnet, aber wir als Zuschauer bekommen den Inhalt natürlich noch nicht zu sehen. Ich kann jetzt sagen, nach 6 Folgen mittlerweile haben wir den Inhalt zu sehen bekommen und es ist wirklich ein großes Geheimnis. Und verrät so ein bisschen was. Das ist jetzt quasi unsere Hauptstory aus dem Piloten und ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, im Piloten ist noch keine Verbindung zu 86, oder?
Außer über die Musik, die da in dem Zimmer gespielt wird, glaube ich.
Ach genau, das sehen wir. Ja genau, der erste Junge, der verschwunden ist, der Rothaarige, den sehen wir dann doch schon, dass er in einem Zimmer gefangen ist, wo ein Mensch mit ihm merkwürdige Experimente macht, mit irgendeiner Maschine, die vor seinem Gesicht zusammengeklappt wird und im Hintergrund läuft Nena, glaube ich. Irgendwie so war das.
Unter anderem.
Genau. Und ich kann auch ein bisschen was Story-Aspekt erzählen oder beziehungsweise zur Story noch, wohin sie sich entwickelt. Das Ganze spielt auf 3 Zeitebenen. Also wir sind jetzt in 2019 und weil ja eben diese alten Menschen immer sagen, es wird wieder passieren, es ist wie vor 33 Jahren, ist natürlich eine Zeitebene dann noch 86. Und jetzt, 6 Folgen, sind wir immer noch in diesem 2. Ich habe eben schon gelesen, dass es auch nochmal in 53, also da die Person, und das sind immer unsere Figuren, die sind dann immer in ihrer jüngeren Version, wie sie eben jetzt unsere ganzen Erwachsenen sehen, wir 80 eben wieder als Teenager, finde ich auch gut gecastet, also das haben sie ganz gut gemacht und wir sehen eben, was damals passiert ist, weil einer unserer erwachsenen Hauptdarsteller, von ihm weiß man, dass sein Bruder eben 86 verschwunden ist, also es wiederholt sich quasi alles wieder, die Jungs werden alle entführt, alle 33 Jahre, keine Ahnung, was da los ist, bisher weiß ich es noch nicht, aber jetzt nach der Folge weiß man doch schon einiges. Ich war schon immer mal kurz davor zu sagen, so ein Quatsch, ich gucke jetzt nicht weiter, dann werfen sie vom Mystery-Aspekt nochmal was rein, was dann doch in mir wieder schreit, oh Gott, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber es sind halt viele Sachen in der Serie, wo ich einfach sagen muss, oh Gott, ist so. Also erstmal der Score. Ich finde den Score ganz, ganz schlimm. Also dieses Röhnen die ganze Zeit. Den Soundtrack, also die Musik finde ich ganz okay. Also wenn Songs gespielt werden, aber dieser Score, wenn etwas vermeintlich Spannendes passiert oder Menschen deprimiert sind oder ich weiß es nicht, dann ist so dieses Pseudo-Inception irgendwie, finde ich ganz schlimm.
Ein Kontrabass
dann auch,
immer.
Wie die Leute, ja, genau. Und auch wie die sprechen, also ich finde die Muschel ganz stark. Dann natürlich, was mich persönlich, ich glaube, das war nur im Piloten, aber da extrem, finde ich es ja äußerst deprimierend für unsere Zukunft, wenn unsere Jugend auch in 2 Jahren noch ganz normal das Wort Spassi als Beschimpfung benutzt. Das hat mich ja extrem gestört. Also man kann Jugendsprache auch anders darstellen als solche Beleidigung. Genau, das fand ich ganz furchtbar. Warte, ich habe mir Notizen gemacht. Moment. Ja, den Soundtrack fand ich super, dadurch, dass das ja teilweise also 80er Jahre ist und 80er Jahre funktioniert eigentlich immer, war das jetzt auch nicht so schwer. Ich habe bisher noch keinen Charakter gefunden, der mir sympathisch ist, aber auch niemand, der so assi ist, dass er mir wieder gefällt. Also so dieses Anti-Held, was wir vielleicht, keine Ahnung, von einem Walter White kennen, das ist halt auch nicht da. Ich finde die alle furchtbar. Höchstens noch der kleine Mickel, der eben verschwunden ist. Der tut mir halt jetzt leid, weil wir wissen, was mit ihm passiert. Da habe ich einfach Mitleid mit ihm. Also der wurde in der ersten Folge einfach in den Wald mitgeschleppt, weil niemand auf ihn aufpassen wollte. Und jetzt hat er die Scheiße da. Also das ist der Einzige. Ansonsten finde ich die Charaktere alle durch die Bank weg unsympathisch. Ich finde, die Schauspieler wissen teilweise gar nicht, was sie machen. Gerade bei den Jungen, also bei den Teenagern. Das ist teilweise so holprig und so starr und so hölzern. Die sagen da einfach nur ihre Zeilen vor sich her. Oh, das ist echt ganz, ganz schlimm. Aber auch bei den Erwachsenen, also gibt es eine, die eben diese Hotelfrau spielt, die ist so drüber. Frage ich mich, wie konnten die casten oder wie haben sie ihr die Einweisung zu dem Charakter gegeben? Und dann gibt's natürlich auch noch ein Kraftwerk, was noch so ein bisschen dieses große Überding, wo dann eben der Zaun zum Wald ist und niemand darf da rein und da passieren auch mysteriöse Sachen. Es muss natürlich mit dabei sein und ich bin sehr ambivalent dieser Serie eingestellt, wie ihr vielleicht schon merkt. Also eigentlich interessiert mich nur der Mystery-Aspekt und wie es dem kleinen Mickel geht. Ansonsten bin ich echt enttäuscht. Habe ich mir echt mehr erhofft. Ich bin auch gar nicht so dieses, weil am Anfang so, oh, ist ja wie Stranger Things. Habe ich jetzt mittlerweile auch gelesen. Also die haben das Ganze natürlich schon entwickelt, bevor überhaupt die erste Folge Stranger Things lief. Also da wollen wir jetzt mal gar nichts Böses unterstellen. Aber ich habe echt gedacht, komm, das kann das werden. Das kann gut werden. Das kann gut unterhalten. Und ich finde es halt leider überhaupt nicht. Und ich finde es echt...
Aber dafür sechs Folgen geguckt?
Ist ja, weiß ich doch. Schon wissen wir, wie das ausgeht.
Ja,
und das ist gut halt zum Abend so. Gerade auf Netflix ist halt wieder der Luxus von Netflix einfach nebenher laufen lassen. Und also was jetzt in diesem Brief stand, enthüllt tatsächlich ein bisschen was. Aber das ist, die machen halt die alte Lost-Schiene. Die enthüllen was und streuen dann aber 5 Fragezeichen mehr rein. Das haben sie ja ganz gut gelernt. Aber ich bin noch...
Aber mal ganz ehrlich, das ist genau...
Wie findet ihr denn diese vielen Familien? Könnt ihr die auseinanderhalten?
Ich sag mal, mit diesem ganzen Cast hatte ich gar nicht so das Problem. Ich meine, du musst, wie du schon gesagt hast, ne, es sind ja diese 3 Handlungsstränge, also Zeitstränge, die man hat. Also, was hast du gesagt? 2019, 1986 und 1953, was dazu führt, dass das manche Charaktere von 3 Schauspielern auch gespielt werden, einfach wie, je nachdem, wie alt sie sind, als Kind, mittel und alt. Aber im Gegensatz zu, nennen wir es einfach mal so, Lost oder Stranger Things, kam bei mir da überhaupt keine Spannung auf, nicht mal nach dem ersten Piloten. Also das ist ja das Einzige, was so im Tenor immer gelobt wird, dass das so diese Cliffhanger hier, die Cliffhanger da, man will wissen, wie es weitergeht. Nach der ersten Folge war bei mir die Luft raus. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass man diese Serie so weit kulturell entkernt hat, dass sie eigentlich überall spielen kann.
Kulturell entgegen.
Naja, du hattest doch nichts, selbst die Schule, die dort war, das Umfeld, da war doch nichts mehr typisch deutsch, bis auf, wie gesagt, die
hier. Ach, die Schule fand ich aber schon sehr deutsch, oder?
Ja. Polizei.
Ja, da stand Polizei, okay. Bis auf die stellenweise steifen Schauspieler, wo man merkt, dass die kommen vom Theater. Also manche. Manche waren richtig gut, manche waren, wie du schon sagtest, ne, dieser Besitzerin von dem Hotel, die war ganz schrecklich, aber kann man alles noch irgendwie verzeihen. Das war die erste Serie, es ging bei mir so los, weil ich habe standardmäßig auf Englisch eingestellt bei Netflix, dass ich auch erst das im Original gehört habe und dachte mir so, haben die jetzt auf Englisch gefilmt? Und dann nach 5 Minuten umgestellt habe auf Deutsch, um dann festzustellen, dass Deutsch ja eigentlich, so blöd das klingen mag, fast noch unerträglicher ist als die englische Synchronisation. Wobei ich dann trotzdem, weil mir dann diese Lippen-Asynchronität auf den Keks ging, dann trotzdem in Deutsch zu Ende geguckt habe. Aber ich fand, von der Übersetzung war irgendwie mehr, also passte mehr zum Einheitsbrei der Bilder. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, irgendwo hatte ich...
Ich fand halt auch, wir haben echt im Deutschen, also auch die Erwachsenen, die reden einen Satz und so am Ende und so und so Nusseln und dann können die gar nichts mehr verstehen. Also, ich weiß nicht, ob das realistische darstellen soll, einfach wie, also quasi reden die Leute nun mal zu Hause, ja, aber ich will es trotzdem hier auf meinem Fernseher verstehen. Und es ist ja jetzt kein Dialekt oder irgendwas.
Und unsere Muttersprache. Also ich war unterm Strich, ich war enttäuscht. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft, was die Trailer damals so dargeboten haben. Ich kann also persönlich nicht nachvollziehen, wo ich nach der ersten Folge, ich werde auch nicht noch 5 weitere gucken, um dann festzustellen, dass es doch nicht für mich ist.
Ich sollte ja vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ja, also wir waren ja bei der Premiere und da habe ich ja schon 3 Folgen am Stück gesehen. Also von daher war das jetzt...
Fesseln in dem Kino, bist du da
drin? Bist du ja befangen, sozusagen.
Oh, lieber Gott. Es gab Sekt und Popcorn.
Das guck an. Na gut, noch eine Flasche Sekt, dann wäre die vielleicht auch noch schöner für mich, die Serie. Ich weiß es nicht.
Eben. Und ich hat sich ja kaufen lassen hier.
Boah, so ekelhaft. So, da 3 Stunden da rumgehockt, wegen einer Flasche billigen Sekt und bitte.
Was für Sekt war es denn? Fangen wir mal so an.
Gottes Willen.
Das war im Zufall, das keine Ahnung, was.
Dom Perignon.
Oder Rotkäppchen. Irgendwas vergleichbar.
Halbtrunken.
Rotkäppchen.
Oder den, wo hier diese Goldflocken drin sind, hier, diese.
Nee, ich denke mal, die haben, wenn ihr es dann vielleicht mal gesehen habt oder nicht, ab der 3. Folge, da gehen wir dann in das Jahr 86 und die wollten wahrscheinlich dort eben bis zur 3. Folge, weil die dann wirklich, halt was ein bisschen mehr zur Story und zum Mysterium und halt nochmal was anderes zeigt. Und ich denke mal, das wollten sie, dass das die Zuschauer sehen und deshalb haben sie uns da 3 Folgen gezeigt. Also ich empfand es auch, also 3 Folgen waren echt viel.
Kann ja auch aufstehen gehen, ne? Das ist ja schon, also.
Das ist ein eindeutiges Statement.
Scheiße, ja,
alles kostenlos ist und man geht.
Fangen wir mal an, Alex.
Ja.
Was ist deine Meinung dazu?
Also ich fand es ähnlich wie du eher lahm und irgendwie, ich hatte immer so das Gefühl gehabt, schon eine dagewesene Story so à la Montags Film auf ZDF, wo auch gute mal kommen, aber so sah das irgendwie aus und dann halt wahrscheinlich aufgeblasen auf eine ganze Staffel. Ich habe mich da auch eher ein bisschen durchgequält, aufgrund auch der Länge und der ganzen langweiligen Personen und Charaktere und irgendwie dann diese Story ist auch wieder nichts Neues und irgendwie schon da gewesen und diese Zeitsprünge in die Vergangenheit und da war schon mal irgendwas und das wird sich wiederholen und hin und her und also das hat irgendwie nichts Neues und das macht es irgendwie immer ein bisschen schade, dass alles dann schon so ausgelutscht ist und schon mal da gewesen ist. Das gefällt mir nicht. Vielleicht, wenn man es irgendwie auf eine 90 Minuten straffen würde und dann als Fernsehfilm, vielleicht funktioniert es dann, aber so nicht. Wie die Annemarie auch schon gesagt hat, bei mir hat es dann aufgehört, wo dann dieser Rentner aus dem Allersheim ausgebüxt ist und dann wie so wie bei den Simpsons dieser Rentner da mit seinen Schlappen durch die Stadt schlappt. Und, also ganz schlimm. Also wer schreibt denn sowas noch? Also
das ist ja, hat mich eher ins kleine Arschloch erinnert.
Ja, oder sowas, genau. Also, weiß auch nicht, das ist...
Es wird nochmal passieren.
Und kein interessiert so richtig. Und dann irgendwie rausgeschoben aus der Tonhalle und dann so alles gut. Und oh, nee, also das... Ich weiß nicht, das ist immer schlecht umgesetzt, sowas. Und ich werde es nicht weiter gucken. Die andere kann ja dann irgendwann mal durch das Mal uns 5 Minuten erzählen, was jetzt eigentlich das große Ganze war. Im Zweifel wird es uns auch oder wird es dich auch enttäuschen, Annemarie, und es wird wieder so eine billige Nummer sein. Keine Ahnung.
Aber heißt das, Annemarie, du guckst noch zu Ende?
Ja, wir gucken noch zu
Ende. Es gibt ja so Sachen. Ja.
Nee, das es wurde jetzt auch schon ein mysteriöser Charakter eingeführt, der da wahrscheinlich mit dem Ganzen zusammenhängt. Naja, weil irgendwie ein Mädchen war kurz verschwunden und dann ist sie aber wieder da. Aber sie meinte, sie hat im Wald Noah getroffen und der Name fällt dann noch ab und zu. Und dann gibt es noch einen zweiten mysteriösen Figur, der sich in diesem furchtbaren Hotel bei dieser furchtbaren Frau einmietet, der zwar auch sehr dunkel gekleidet ist, hier mit Kapuze und so, ist und er die ganz schlimm, aber der ist wahrscheinlich ein guter. Also da habe ich ja auch gleich wieder an Lost, an hier Mr. Black and White. Nee, wie hieß sie denn? Ach Gott.
Jacob.
Wie hieß sie denn? Jacob und Men in Black. Genau. Nee. Genau, ja.
Ja, auf jeden Fall. Nee, nichts für mich. Es gibt ja auch gute Sachen aus Deutschland. So diese, ich erinnere mal an Weinstein damals. Das Weinstein?
Hat überlegt, wie die hieß, ja.
Doch Weinstein. Weinstein, ne? War um Welten besser oder wenn man Parallelen so mit aus Vergangenheit Fälle wird auch hochholen, da kann man ja auch diese Stieg Larsson-Trilogie da Das ist alles viel besser gemacht als das. Also es ist immer so ein Versuch, so ein Abklatsch von irgendwas nochmal hochzukochen mit ein paar mysterischen Barbernacks und also, ich weiß nicht.
Wie Weinberg, nicht Weinstein.
Weinberg, ja, Wein, was auch immer.
Da gab es ja auch eine Gemeinsamkeit, ne, hier zu der Serie. Weil da kommt ja am Anfang auch ein Zitat von Weinstein.
Ja?
Ganz am Anfang. Oh, irgendwas Alter. Mit Zeit.
Ach ja, stimmt, ja. Oh, oh Gott, das war auch so Blödsinn, ne. Aber ja, auf jeden Fall. Also, nee, nix. Also das ist... Aber André, guck mal weiter und dann erzählst du uns mal, wie es war und fertig.
Wobei ich ja eher das Gefühl hatte, gerade so diese Szene im Zimmer, das wirkte für mich so, also hat mich an hier Clockwork Orange erinnert. Das ganze Mystery drumherum, ja, da verschwinden die Leute. Da ist Twin Peaks wahrscheinlich allemal besser. Gibt es ja auch so einen Neuaufguss, den ich nicht gesehen habe, aber den Klassiker. Und bei Weinberg, Alex, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz durch gewesen. Aber da hatte man den deutschen Anstrich schon mehr gemerkt. Ne? Da hast du gemerkt, das spielt in Deutschland, oder?
Oh Gott, das war doch irgendwie im Schwarzwald schon. Oder so. Ne?
Schwarzwald,
ja, ist ja von der Umgebung, von der Lokalisation, wie auch immer. Also wie gesagt, ich fand es für mich, das ist einer, wie gesagt, der größten Kritikpunkte, wenn ich eine deutsche Serie habe, so sehr ich das nicht mag, diesen deutschen Anstrich per se.
Was willst du denn haben? Soll in Lederhosen rumlaufen?
Nein, und, das nicht. Aber dass man halt merkt, wenn ich eine Serie sehe, möchte ich ganz gerne, und die auch Deutschland kommt, dann soll dann
bayerische
auch
Mundart
irgendwie das,
also jetzt kommt halt dieses
nicht für das breite Massenpublikum raus,
ne?
Sein.
So weißt du? AfD, ne?
Ja, wegen mir.
Ja, ist in Ordnung. So, Erik, deine Meinung noch und dann haben wir es für heute.
Ja, ich fand die auch gar nicht mal so gut. Aber was mir eingefallen ist, jetzt ist ja auch gerade so eine Diskussion hier mit Weinstein, ne? Also der soll ja viele Frauen belästigt haben, ist vielleicht gar nicht so gut, dann war das da, egal.
Weinstein?
Weinstein, ja. Mal jetzt ein paar Mal.
YouTube,
Weinstein.
Nee, MeToo.
Wein. Also ich fand das auch...
Zahnstein so ist ja auch schlimm, ne?
TV, das ist
immer gut Zähne.
TV-Fernsehfilm-Niveau irgendwie und ja, also vor allem auch, ich habe ja letztens erst die Neuauflage von S im Kino gesehen, wo ja und? Auch der Clown immer wieder kommt, alle 33 Jahre vielleicht sogar.
Klon, oder
Clown?
Der Achtung sagt Klon.
Und dann eben Stranger Things und irgendwie war das so eine, hat irgendwie von allem geklaut, von Stranger Things geklaut, so ein bisschen die ganzen Look und von S hat er eben auch dieses, dass der immer, selbst auf dem Poster, wie der da mit seiner gelben Regenjacke da.
Ja, der gelbe Mantel.
Dass das auch wiederkommt und irgendwie ist alles so ein bisschen schlecht geklaut. Das sieht fast so aus, als mussten die hier irgendwie was machen. Wie du gesagt hattest, hier wegen den Subventionen, dass sie da was produzieren müssen, aber denen ist irgendwie nichts Richtiges eingefallen und sagt, komm, dann machen wir jetzt mal sowas.
Was mir noch ein sehr großer Kritikpunkt...
Und die Musik, Kritikpunkt, furchtbar. Annemarie hat es schon erwähnt.
Genau, immer noch, ja. Immer noch furchtbar. Jetzt stell dir das mal im Kino vor. nein, was ich auch echt total bescheuert, weil voll an der Realität vorbei, diese ganzen Menschen mit ihren Taschenlampen. Gerade die Kids, wer hat denn heute noch eine Taschenlampe?
Ich bin heute erst mit zwei Taschenlampen um See gerannt mit den Hunden.
Ja, du wohnst aber, ja, eben, ja, mit Hunden vielleicht. Aber gerade diese coolen Kids, die gerade die Drogen klauen wollen von ihrem verschwundenen Klassenkameraden, der ihnen scheißegal ist, da rennen die doch nicht alle mit Taschenlampen rum. Also da in diesem, wir haben auch schon hier gesagt, also in dieser Kleinstadt, da ist wahrscheinlich das Dritte Imperium nicht das olle Kraftwerk, so, übrigens ja dann natürlich auch sehr interessant für 86 dann, das Kraftwerk. Ja, also nicht der größte Verkäufer oder überhaupt macht nicht meiste Gewinn Kraftwerk, sondern in so ein oller kleiner Späti, der Taschenlampen verkauft. Also die rennen ja alle damit rum, wenn man, ja, das auch. Also ich ärgere mich wirklich dann teilweise sehr über diese
Serie
auch halt nochmal.
Also da gab es größere Ärgernisse in diesem.
Ja, aber warum? Kannst du die Kids nicht einfach mit einer Handy, mit deinem Handy und mit der Taschenlampe, was weiß ich? Okay, in 2 Jahren wird es wahrscheinlich so viel Angriff gegeben, aber ja, total bescheuert. Aber was mich halt wirklich so ein bisschen, also ich glaube, die Serie wollte eben auch mehr, als sie kann. Und ich glaube, die wollten eben so dieses, komm, wir fordern jetzt mal unsere Zuschauer raus. Und was ja von der Idee her nicht schlecht ist, so von wegen, die nicht alles auf dem Silbertablett präsentieren, so soll es ja auch nicht sein. Aber ich habe halt das Gefühl, gerade mit diesen gefühlt 50 Familien, Vater, Mutter, 5 Kinder, Großeltern, die stumm da sitzen, nee, die starr da sitzen und sagen, es wird wieder passieren, dass sie uns damit so ein bisschen mehr herausfordern und ach, die sollen mal selber versuchen, sich hier zusammenzureimen, wer jetzt zu wem gehört, dass das halt so kündlich erschwert wird, um eben darzustellen, was für eine tolle, wichtige, intelligente Serie sie sind. Und ja.
Ahne schon, das Ende, es liegt am Atomkraftwerk.
Ja, der verstrahlt. Naja, ihr seht, ich meine, diese Serie ist bei uns durchaus und wir sind halt nun mal andere Serienkost gewohnt und wir besprechen die Dinger auch seit Jahren und gucken allen möglichen Scheiß.
Aber ich glaube, die Serie, ganz ehrlich, bei wem würde die denn aber funktionieren? Also wer würde sich gerade durch den Piloten, also die würde sowieso, wenn nur auf Netflix, also die würde nie in der Bandbreite, wie jetzt mit den 10 Episoden, jetzt nicht als 90 Minuten im ZDF, sondern wirklich die 10 Episoden, die würde noch nirgendwo im Free-TV funktionieren. Da würde doch niemand dranbleiben.
Niemand.
Und dann
guck mal, GZS hat auch eine große Fangemeinschaft.
Ja, GZS geht aber auch schon über 20 Jahre.
Ja, aber ist auch riesengroßer Mist. Leute gucken's.
Ja, klar, aber das hat ja dann, das steht ja dann nicht das Produktionsvolumen dahinter. Nee, aber ich meine bloß, also die Serie, also ich weiß auch nicht, ich wollte mich mal noch belesen, wie so die Reaktion, also außerhalb von Deutschland, wie das, ob das geguckt wird.
Na, läuft das schon außerhalb Deutschlands?
In Europa ja. Du kannst ja 5, 6 Sprachen auswählen, neben Englisch.
Also auf jeden Fall, wir hatten die Serie auch als Thema in der letzten Kinocast-Sendung, weil das die Kate geguckt hatte. Da hatte ich noch mal ein bisschen recherchiert. Also es ist übrigens in der Nähe von Berlin gedreht und einige von den Darstellern kommen aber hier aus dem Ländle, was man aber da nicht anhört. Vielleicht wäre das was für einen Daniel, wenn die dann so die schwäbische Mundart gesprochen hätten oder so.
Geht nicht darum, dass
die... Aber ich glaube, Daniel, du meinst eher wirklich mehr...
Lokalkolorit.
Ja, dass man halt sieht irgendwie, genau. Keine Ahnung, dass man sieht.
Ja, ich verstehe das schon. Also.
Auf jeden Fall gedreht ist das Ganze nämlich von Baran Booda. Der hat zuletzt im Kino diesen Film Who Am I gemacht. Vielleicht hat ihn jemand von euch gesehen. Diesen Hacker-Film. Mhm. Und der hat im Kino einen ziemlich guten Film gehabt. Das letzte Schweigen. Vielleicht sagt das jemand was mit Wotan Wilke Möhring und Ulrich Thomsen. Da geht es um so einen Mordfall. Der ist ganz, ganz genial gemacht, der Film. Deswegen, als die Kate das erzählt hat und ich dann nachgeguckt habe, dachte ich, oh, das ist bestimmt cool. Ne? Und dann habe ich irgendwie die Serie heute erst geguckt gehabt und ich fand das so tröge und das hat mit seinen bisherigen Sachen nun wirklich irgendwie gar nichts zu tun. Ja?
Ich glaube, das sind die Vorgaben von Netflix. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass die sagen, es muss halt international funktionieren.
Aber die haben doch ihre Sache an Netflix verkauft.
Also nein, das hatten wir doch schon mal. Wir hatten da schon mal, ich habe da schon mal gesagt, dass
das wird.
Der eine mal erzählt dass die...
Steht ja da, es ist ja eine Netflix-Produktion. Genau. Das heißt, Netflix hat das Skript und hat gesagt, wir holen uns jetzt hier einen Regisseur und kann halt gucken.
Nee, also das Skript wurde schon quasi Netflix angeboten, aber Netflix sagt, das muss rein und das muss so umgesetzt werden.
Genau, die produzieren das.
Genau.
Also das macht halt der Producer. Der sagt halt, okay, wie soll es werden, damit sich es verkauft. Ne? Die haben halt ihre Vorgaben und aber das hat mich echt, dass er so weit, ich meine, gut, ihr kennt das jetzt nicht, Who Am I oder das letzte Schweigen.
Ja, doch, habe ich gesehen. Ja? UMI war jetzt aber auch nur das Goldene vom Ei. Also
das war das nicht, aber war auf jeden Fall mehr Zug drin in der Story und die Charaktere waren besser ausgearbeitet. Also hier diese Fülle von Charakteren, einer unsympathischer als der andere und die anderen kann man kaum voneinander unterscheiden. Ist wahrscheinlich so in diesen kleinen inzestuösen Dörfern da. Naja.
Es war halt nicht der Yellow of the Egg, ihr wisst Bescheid. Aber man muss halt einfach mal selber vielleicht reingucken, aber ich finde es halt eine vertane Chance und man hätte da sicherlich mehr draus machen können, hätte man vielleicht, wie du schon sagtest, den Machern dahinter vielleicht ein wenig mehr Freiheit gegeben. Und ich glaube, wir schauen ja oder auch bestimmte Arten von Genre-Filmen vielleicht aus anderen Ländern, weil sie eben aus diesem Land kommen. Und es muss ja nicht alles zu 99% der Weltbevölkerung nachher gefallen. Und wenn dann halt die Hälfte sagt, nee, das ist Mist, dann ist das halt Mist, dann ist es okay. Polizeiruf 110 oder so eine Dinger, die werden, glaube ich, auch in ein paar Ländern exportiert. Das funktioniert schon irgendwie, trifft aber vielleicht den Nerv nicht überall. Ne? Amerika wird nicht Polizeiruf 110 gucken.
Baywatch hat in den USA nicht funktioniert, dafür in Deutschland.
Siehste, und da muss man einfach den Mut haben zu sagen, pass auf, und wenn es halt, aber das wollen sie halt nicht, eben nur für den deutschen Raum funktioniert, dann funktioniert es nur für den deutschen Raum, aber da stecken halt viele Millionen
hinter. Ja, das ist bei Netflix falsch, ja. Kommt ja jede Woche was Neues aus und da.
Halt aber auch die Frage, wie die Entscheidungsprozesse da sind bei Netflix. Also wie könnte man auf die Idee kommen, dass nun die deutsche Serie nun unbedingt so was Mystery-mäßig ist? Also ich meine, wie viele andere Mystery-Serien kennt ihr dann aus Deutschland? Also ist Deutschland bekannt für Mystery? Eher weniger, würde ich sagen.
Naja, aber die werden denen doch ihr Skript vorgelegt haben und das war wahrscheinlich ansprechend. Ja. Da war dem wahrscheinlich wirklich egal, jetzt was für ein Thema. Also es gibt doch hier diese spanische Netflix-Serie, das waren doch irgendwie die Telefonistin. Also es war ja wieder was ganz anderes. Also ich glaube, die waren da relativ offen. Und wie Daniel ja sagt, 30% hier waren wahrscheinlich froh, dass das war vielleicht das Beste, was ihnen angeboten wurde. Und so, okay, machen wir das halt.
Okay, shit in Inch It Out, komm, wir nehmen das.
GZSZ, der Film, war vielleicht auch eine Option.
Nee, aber schau mal, kannst, wenn du in Deutschland, das, was in Deutschland immer gut geht, sind Komödien, auf jeden Fall, sieht man an den...
Und Krieg.
In Deutsch? Naja, von den Besucherzahlen her nicht ganz so. Also wenn du wirklich die Besucherzahlen im Kino nimmst, sag mal so Fuck You Goethe oder die ganzen Bully-Filme oder sowas, das sind halt einfach Komödien, das sind deutsche Komödien, ja, die gehen halt immer gut. Warum keine deutsche Comedy-Serie, irgendwie mal was Eigenes, ein eigenes Format Stromberg oder sowas? Ja, zum Beispiel. Ja. Stromberg wieder aufleben
lassen.
Naja,
das war ja aber doch nichts Eigenes. Also,
ich meine, es gibt ja genügend andere Serien, die gerade auf Netflix irgendwie so ein bisschen ein Revival finden, weil sich kein richtiger linearer Fernsehsender traut, die zu produzieren. Sag mal Star Trek zum Beispiel oder so. Die bekommen dann halt dort eine Chance, eine neue Heimat. Und
gibt es aber auch nicht, das ist nicht von Netflix, sondern CBS All Access. Also
ah,
nicht von
okay.
Netflix.
Ja, aber gibt bestimmt andere Beispiele.
Voller Haus. Naja,
egal. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt, was da noch so kommt aus deutschen Landen. Ich meine, es ist immer gut, wenn in Deutschland was produziert wird, wenn hier ein bisschen Geld in die Filmindustrie und Serienindustrie, Produktionen und sowas reinkommt. Das ist immer gut.
Und ich fand, muss ich sagen, doch noch was, dass das alle, also für mich zumindest, unbekannte Darsteller sind. Also gerade bei Erwachsenen hast du vielleicht ein, zwei, wo gesagt hast, okay, die habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber das ist kein großer, kein Matthias Schweighöfer oder so dabei. Und das fand ich aber eigentlich dann, dass da gar kein so großer dabei ist, der dich vielleicht dann immer, den du dann vielleicht auch als Popfigur gesehen hättest oder irgendwie. Das fand ich dann irgendwie gut, dass das alles relativ Unbekannte sind. Das hat dann in diese Zuste Kleinstadt irgendwie auch gepasst, dass da kein schillernder Star irgendwie ist. Wahrscheinlich war es eher so, dass sie keinen großen Tag gekriegt haben, als dass das eine freie Entscheidung war. Aber das fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, aber es gab auch ein paar bekanntere Schauspieler, das waren nicht alle so ganz.
Ja, aber ich hätte jetzt keinen beiden Namen nennen können. Also klar, dieser Polizist und dieser andere Vater, ja, habe ich schon mal
gesehen. Ja, gut, mit dem Namen ist aber, das ist bei deutschen Schauspielern, bei mir sowieso ganz schlimm.
Ja, bei
schlimm,
dir ja sowieso, ne?
Naja.
Aber ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt. Also ich werde dann berichten, ob überhaupt eine zweite Staffel von der Story her notwendig wäre. Und
das wäre mal interessant. Ich denke mal, das ist meine Vermutung, du guckst ja zu Ende, das ist schon so gehalten, dass es potenziell weitergehen kann, wenn die Kasse entsprechend geklingelt hat, aber wir werden es sehen. So, Schluss, aus, Ende. Das soll's gewesen sein. Dark, die erste deutsche Netflix-Produktion, Mister, große deutsche Automarke und The Long Road Home. Drei Serien ganz unterschiedlicher Art und Güte bei den diversen Streaming-Diensten eurer Wahl verfügbar. So, dann hören wir uns dieses Jahr sicherlich nochmal, spätestens zur Weihnachtsvorstellung. Wir werden sehen, vielleicht reden wir dann nochmal die ein oder andere Serie, die uns dieses Jahr bewegt hat. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net